Sie hören einen Podcast von DRS1.
Die lasst DRS1 guten Abend.
Doppelpunkt Forum.
Wenn Mütter nach der Geburt von einem Kind am liebsten davonlaufen wollen, wenn sie das Kind am liebsten weggeben wollen oder wenn Mütter nichts mehr mit dem Kind anfangen können, dann hat man wenig Verständnis dafür. Wo das kann man sich doch fast nicht vorstellen. Dabei passiert das jeder 10. Frau, die von einer postnatalen Depression betroffen ist. Im Doppelpunkt Forum redet Karin Frey mit Müttern und einem Vater, aber auch mit Fachleuten hier darüber, wie das ist, wenn man so eine postnatale Depression durchmacht. Karin Frey, eine postnatale Depression, das ist ihr Thema jetzt gerade. Karin Frey, eine postnatale Depression ist etwas, das nicht mit einem Babyblues zu verwechseln ist, oder?
So habe ich mir das sagen. Also, dass man emotional ganz anders zu Weg ist nach einer Geburt, das ist selbstverständlich, hat mir eine Psychologin erzählt. Und wenn einem dann nur schon beim Anschauen von einem schönen Blümchen oder so Tränen fangen an zu laufen, sieht das nicht als selbstverständlich. Die Palette von den Gefühlen und Zuständen, aber die es geben kann, die ist noch ganz eine andere. Und ich werde gerade zum Anfang ein bisschen eingrenzen, von was man eigentlich redet, wenn es um postnatale Depression geht. Wo fällt das an? Was sind denn da eben sonst noch für Gefühle und Zustände umeinander? Die kompetenten Fachleute sitzen bei mir im Saal in der Runde von den betroffenen Müttern und einem Vater. Die Gynäkologin ist dort, die Hebamme, die Mütterberaterin bis hin zu der Psychiaterin. Zu ihrer gehe ich gerade, zu der Maria Hofecker. Sie sind nicht einfach Psychiaterin, sondern sie sind auf das Thema postnatale Depression spezialisiert, Frau Hofecker.
Ja, ich betreue seit circa 10 Jahren hauptsächlich Mütter mit Depressionen nach der Geburt von einem Kind, aber auch Mütter, die vielleicht schon in der Schwangerschaft unter Depressionen leiden oder auch unter anderen psychischen Störungen.
Können Sie ganz kurz definieren, was eine postnatale Depression ist?
Unter einer postnatalen Depression versteht man einen Zustand, der sich eigentlich nicht von anderen Depressionen unterscheidet. Die betroffenen Mütter fühlen sich von der Stimmung her gedrückt. Sehr häufig ist es auch so, dass die Mütter eine gereizte Stimme kennt, sehr rasch irritierbar sind oder dass sie vor allem auch sehr ängstlich sind, also sich um alle möglichen Sachen Gedanken machen und dann wegen Kleinigkeiten immer wieder zum Arzt gehen, fragen, also sehr auffällig ängstlich. Das wäre auch sehr typisch. Aber wie gesagt, Depression würde man ganz allgemein so definieren, dass jemand über längere Zeit, mindestens 14 Tage, 3 Wochen lang, ständig unter einer sehr gedrückten Stimmung leidet oder eben die anderen Symptome auch aufweist.
Es gibt ja eben noch einen Haufen verschiedene Gefühlszustände dazwischen. Über die reden wir gerade nachher noch ein bisschen eingehender. Ich gehe zu der Nicole Koffler. Nicole Koffler ist eine junge Mutter. Auf ihrem Arm haben sie ein wunderschönes Tattoo. Da steht Joy, 6.12.2006. Das ist das Geburtsdatum von ihrer Tochter. Genau. Wunderschön verschnörkelt mit einem tollen Schmetterling obenzu. Sieht wahnsinnig fröhlich aus.
Danke.
Ist es nicht immer gewesen?
Ist es gar nicht gewesen, nein.
Wie haben Sie das erlebt?
Also die Geburt von meiner Tochter habe ich also eigentlich am Anfang ganz normal erlebt. Es war ein geplanter Kaiserschnitt gewesen. Und es war dort eigentlich noch in Ordnung gewesen, habe ich gefunden. Aber dann so nach dem dritten Tag habe ich einfach gemerkt, da stimmt etwas nicht. Oder?
Aber, wie war das gewesen?
Einfach, mir war es am wohlsten, wenn sie dann einmal draußen war, wenn ich sie der Schwester mitgeben konnte, vor allem in der Nacht. Und es hat auch mit dem Stillen und so, oder? Kaiserschnitt, da hast du den Milchschuss hast halt ein bisschen später, der kommt nicht gerade mit der Geburt. Und ich habe mich dort einfach schon irre gemacht, mit, ich habe immer Angst gehabt, Gott, ich habe keine Milch. Aber man hat mir immer gesagt, hey, du hast Milch und du pumpst genug ab, ist alles okay. Aber das ist schon dort nicht mehr reingegangen. Ich hatte schaurige Angst, dass ich ihre, ich kann sie nicht einmal stillen kann. Und dann war es mir einfach immer am wöhsten, in der Nacht bloß raus. Oder? Und dann haben sie mich geweckt, um abpumpen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, schöppeln dir sie doch. Oder? Und das eigentlich alles noch ein bisschen unbewusst habe ich das gemacht. Und ich habe dann auch gemerkt, mir ist es am wohlsten, wenn mein Mann da ist. Ich hatte schaurig Mühe gehabt, wenn er dann gegangen ist. Dann hätte ich mal fast können brüllen, oder? Und ihm sagen, hey, bleib doch da. Aber ja, ich habe dann das alles überspielt. Aber ich habe immer so lange wie möglich versucht, bei mir zu behalten. Und
also Sie haben ihm nicht gesagt, dass es ihm eigentlich nicht so gut geht?
Nein, weil er ist so happy gewesen und es sind alle so glücklich gewesen. Und da wollte ich einfach nicht wollen, da jetzt die spielen, die jetzt da kommt und sagt, hey, eigentlich geht es mir nicht so gut.
Das hat sich dann gesteigert.
Das hat sich immer gesteigert. Das ist dann ganz schlimm geworden, als ich heim bin. Oder? Ich hatte nicht mehr das Gefühl gehabt, von, ich bin hier daheim. Das war nicht mehr mein Zuhause gewesen. Und meine Tochter ist mir immer mehr zu einer Belastung geworden. Und ich habe dann einfach nur noch funktioniert. Und ich habe gemerkt, ich habe Angstzustände. Sie macht mir schaurig Angst. Also, sie in meiner Nähe haben, das war für mich nicht so angenehm gewesen.
Also, sie hat es ja am liebsten gar nicht angelenkt oder weggegeben, oder wie ist denn das gewesen?
Ja, es hat schon Momente gegeben, wo ich sie ja halten konnte. Aber das Schlimme war einfach, ich habe keine Bindung gefühlt. Ich habe nichts gefühlt, wenn ich sie gehabt habe. Und ich habe immer krampfhaft versucht, hey, wo ist das? Oder? Da hört man immer von diesen Happy Mamis, die nach der Geburt euphorisch sind und alles. Und ich spüre einfach nichts. Und das hat mich dann noch trauriger gemacht. Und ja, ich habe sie einmal stundenlang angeschaut und gedacht, hey, wo sind die Gefühle? Du bist doch meine Tochter. Aber für mich war es einfach ein Bündel, das hier jetzt gelegen ist und das ich halt versorgen muss. Und ich habe dann eben in der Nacht, ich habe gar nicht mehr schlafen. Ich habe einfach wirklich 5 Wochen nicht mehr geschlafen. Ich habe Herzrasen, Panikattacken. Ich habe nicht mehr essen und ich war einfach der unglücklichste Mensch, den es gegeben hat. Oder?
Wie ist es zum Moment gekommen, wo Sie gesagt haben, so geht es nicht mehr weiter? Also offenbar haben Sie es ja lange probiert zu überspielen und zu verstecken.
Ich habe mich wochenlang einfach durchgekämpft, oder? Weil es einfach geheissen hat, in meinem Umfeld, komm, tu nicht so, hast ein gesundes Kind und
Gang ein bisschen an die frische Luft,
oder? Dann musst du noch raus mit dem Kinderwagen und siehst dort wieder glückliche Mamis und ja, nein, das ist einfach schlimm. Und ja, man versucht es halt dann immer wieder. Aber mit diesen Panikattacken und Herzrasen ist das einfach so schlimm geworden, dass es sind so schlimme Gefühle, dass ich eines Morgens meinem Mann einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Machen etwas, oder?
Gehen wir zu Ihrem Mann. Der Alois Koffler ist auch bei uns. Guten Abend, Herr Koffler. Herr Koffler, das ist offenbar ein Zeit gegangen, bis Ihre Frau Ihnen gesagt hat, was eigentlich los ist. Haben Sie in dieser Zeit etwas gemerkt?
Ja, ich habe es einfach nicht verstehen können, warum man so ein liebes Kind nicht gerne haben kann. Es ist einfach, sie hat einfach nichts anfangen. Ich habe schon gemerkt, ich habe auch immer wieder gesagt, das Gefühl, das kommt ja da wieder. Und ja, man hat es schon gemerkt, aber sie hat einfach immer überspielen und dann ist eben der Tag gekommen, wo sie gesagt hat, jetzt kann ich nicht mehr. Und das war ein Samstag. Samstags, wo gab man hin? Also wir haben in der Nähe eine Klinik, hier Königsfelden, haben sie dort hingeführt und dann haben sie sich gerade in der geschlossenen Anstalt da, weil sie war ja selbstmordgefährdet. Ja, die haben sie zu Abend, habe ich sie besucht und haben gesagt, da bleibt sie nicht. Also,
wieso nicht?
Nein, also ich habe einfach gefunden, das sei nicht der richtige Ort für sie. Warum sie braucht nicht? Ja, sie spinnt doch nicht. Sie braucht eine andere Pflege. Sie braucht eine Stütze, wo sie kann allein sein einmal, wo sie nicht immer, weil sie in der geschlossenen Anstalt, da sind so viele andere Leute noch gewesen, die wirklich nicht ganz einfach schlimme Fälle.
Wo andere Probleme hatten, die nichts mit dem zu tun hatten für eine Frau.
Was, ja.
Und dann ist sie dann wieder rausgekommen?
Nein. Ich bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich will sie rausnehmen. Und dann habe ich sie unterschrieben. Auf meine eigene Verantwortung. Ich habe gesagt, ich gehe zu meiner Schwester ins Südtirol. Aber ja, sind wir Sonntag losgefahren und haben sie ins Südtirol geführt. Da war sie 14 Tage dort unten.
Gut. Wie es weitergegangen ist, über das schwätzen wir sicher noch in den nächsten 2 Stunden. Wir haben eine ganze Reihe von Frauen hier, die postnatale Depressionen erlebt haben, auch die Fachfrauen, also Franziska Maurer, die Gynäkologin, gleichzeitig Präsidentin von der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologen. Auch Sie haben das erlebt, Frau Maurer. Wie war das bei Ihnen dort mal?
Ja, für mich war das sehr schwer, das wahrzunehmen, weil ich bin mir, obwohl ich eine Ausbildung als Gynäkologin hatte, damals noch als Assistenzärztin, völlig überrollt worden. Ich konnte das Ausmaß nicht wahrnehmen. Und ich habe es nicht so schwer erlebt wie meine Vorredner. Aber ich habe mich doch am Mittag um 12 Uhr noch im Pyjama gefunden. Nicht gestrahlt, nichts weggemacht. Irgendwie krampfhaft versucht, eine perfekte Mutter zu sein, eine gute Mutter zu sein. Und das war für mich eine ganz schwierige Zeit gewesen. Gottlob hat sich das durch das, dass ich mich wieder irgendwie mit sportlichen Aktivitäten habe es geschafft, wieder ein bisschen ins normale Leben gekommen. Und dann bin ich auch wieder zeitweise arbeiten. Und dann ist mir wieder besser gegangen.
Wie lange ist jetzt das her?
19 Jahre.
Ist das seinerzeit, hat man das gewusst, was das ist, eine postnatale Depression?
Ja, man hat es so schon anfangs beschrieben, aber also in den Lehrgängen, im Studium, habe ich das nicht als solches mitbekommen. Sonst hätte ich vielleicht eher ein bisschen reagieren können. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich drinnen ist, wenn ihr so im Schlamassel hockt, dann könnt ihr auch nicht mehr reagieren. Das ist ja das Typische von einer Depression, dass ihr gar nicht mehr daraus kommt.
Also, dass man jemanden muss haben, der von außen kommt.
Der einem versucht, rauszunehmen. Mhm.
Tiziana Sutter, Sie sind Pflegefachfrau, Hebamme, dozieren an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Postnatale Depression ist auch eines von Ihren Themen. Wie war das bei Ihnen? Also, Sie haben das erlebt?
Ich habe es erlebt. Ich denke, es war eine schwere Krise, es war vor 25 Jahren. Und ich habe ja die Hebammenausbildung gemacht. Wir haben da einfach vom Babyblues geredet. Ich habe die Frauen auch erlebt, den Heulentag, dritten Tag. Ich war daheim mit meinem Kind und habe mich völlig einsam gefühlt. Perfekte Mutter war auch da ein Thema. Es war Winter, ein Winterkind. Man konnte nicht in ein Restaurant, weil dort hat es Rauch. Das ist nicht gut für das Kind. Dann war ich eine der Ersten im Bekanntenkreis. Alle haben geschafft. Ich war daheim. Es ist niemand mehr gekommen. Ich habe immer gedacht, was habe ich mir da angetan? Ich bin nach 6 Wochen wieder arbeiten, habe Geburtsvorbereitungskurs gegeben, habe angefangen, so ein bisschen fokussieren und schauen, was erzählen mir die Leute. Ich hatte 3 Kolleginnen, die dann auch Kinder bekommen haben. Eine war die völlig happy Mutter. Und 2 andere haben mir gesagt, du, mir geht es einfach nicht gut. Wenn ich nur wieder arbeiten könnte. Und da habe ich gemerkt, da ist etwas. Da gibt es wirklich noch etwas anderes. Und dann ist es auch in der Literatur so langsam gekommen. Und seitdem habe ich das Thema weiterverfolgt, vor allem mit der Geburtsvorbereitung. Die Frauen immer wieder darauf hingewiesen. Ich habe immer wieder Erlebnisse gehabt von Frauen, die dann zu mir gekommen sind, bevor ich es überhaupt erwähnt habe. Die Ängstlichkeiten sind mir aufgefallen. Mir erzählt von Ängsten, von dass es ihnen nicht so gut geht, auch schon in der Schwangerschaft. Dann habe ich jeweils geschaut, dass die Frauen zum Beispiel eine Hebamme daheim noch haben im Wochenbett, geschaut, dass sie eine Kollegin bekommen, die mit ihnen Geburten macht. Also dort bin ich sehr sensibilisiert worden. Hat die Männer auch immer in der Geburtsvorbereitung mitgenommen, habe ihnen Symptome gesagt, habe ihnen von mir erzählt, die Bischema-Geschichte, die habe auch ich gekannt. Ich war manchmal am Abend noch im Bischema und habe gefunden, wann komme ich endlich zum Duschen. So habe ich auch von mir erzählt, oder wie es an einer Frau könnte gehen. Und habe den Mann die richtig einbezogen und habe gesagt, und wenn etwas ist, ihr dürft mir immer anrufen. Und ich habe ein Telefon bekommen, mit dem Dank, dass sie es erfahren haben, dass es das überhaupt gibt.
Jetzt ist ja das schon länger her und Sie sind quasi durch sich selber auf das Thema gestoßen, sind glücklicherweise auch in diesem Bereich gewesen. Aber gerade, auch wenn man jetzt Alois Kofler gehört hat, wie er erzählt, gerade Männer auch sind in dieser Situation ziemlich hilflos.
Ich denke, sie sind völlig hilflos. Sie wissen nicht, was mit ihren Frauen los ist. Frauen können auch sehr reizbar sein, ungerecht, fordernd. Und was machen die Männer in dem Moment? Sie ziehen sich zurück. Sie reden vielleicht unter Männern, aber sie können keine Hilfe holen, wenn sie nicht wissen, dass das eigentlich etwas sein könnte, was sie Hilfe könnten in Anspruch nehmen für ihre Frau.
Fragen wir da Luise Koffler schnell. Ich habe gehört, wie Sie haben davon schmunzeln. Jetzt kann man schmunzeln darüber.
Ja,
fordernd, reizbar und die Männer ziehen sich zurück. Ist das bei Ihnen auch so gewesen?
Nein, ich glaube, ich habe mich nicht zurückgezogen. Weil ich habe gewusst, das ist etwas, das wieder weggeht. Ich habe gewusst, da muss man etwas machen dagegen. Ich habe sie einfach nicht an den Ort lassen, wo eben, wo sie war.
Aber sind Sie informiert? Haben Sie gewusst, nein, um was es sich handelt?
Ich habe überhaupt nichts gewusst. Ich habe erst, wir haben eine ganz super gute Gotti. Und die ist gekommen jeden Abend. Ist die gekommen, um 6 ist sie da gestanden, bis um 11 Uhr Abend. Und die hat dann das Buch von der Brugg Schiels gekauft und hat mir das vorgelesen. Dann habe ich angefangen, ein bisschen zu verstehen, um was es geht.
Also Brugg Schiels ist eine Schauspielerin, die das auch durchgemacht hat, die noch ein Buch darüber geschrieben hat.
Ja. Genau. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu verstehen, um was es da geht.
Und Ihre Frau hat das Buch auch gelesen? Bis heute noch nicht. Warum nicht?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Selber mit sich
schauen. Ja, sehr wahrscheinlich. Gut. Das ist bequem.
Ich gehe noch zu der Sibyl Kloser. Frau Kloser ist die Präsidentin vom Verein Postnatale Depression. Und Sie sind nicht nur sonst die Präsidentin von diesem Verein. Auch Sie haben so eine Depression durchgemacht. Wie war das bei Ihnen?
Ja, ich kann auch glücklicherweise, wenn ich andere Geschichten höre, kann ich von mir sagen, dass ich nicht so eine schwere Form von dieser Depression durchgemacht habe. Ich kann, rückblickend kann ich sagen, dass es schon auch während der Schwangerschaft so die ersten Anzeichen vom Perfektionismus-Gen durchgedruckt sind, dass ich auch das Gefühl hatte, ich mache das dann super und mir passiert es nicht. Ich habe gewusst, dass es die Krankheit gibt. Meine Schwester hat sie gehabt, nach dem zweiten Kind. Ich habe auch gewusst, was die Symptome sind und habe gedacht, ich habe ganz eine andere Situation, viel einen besseren Mass.
Also informiert sie lange
nicht? So, nein, es lange es mal informiert sein, hilft, dass es nachher nicht schlimm kommt. Aber es schützt nicht vor der Erkrankung. Das ist ganz klar. Ich habe dann, nachdem ich ein bisschen übertreibt habe, ganz eine schnelle, heftige Geburt gehabt, die mich total überfordert hat. Und als dann das Kind auf meinem Bauch gelegen ist, habe ich gedacht, okay, jetzt bist du mal da. Und dann habe ich es auch angeschaut und es ist mir ähnlich gegangen wie die Nicole Koffel. Ich habe einfach nichts gespürt. Ich habe sie auch herzig gefunden und ich habe gesehen, alle anderen fressen sie fast auf. Und ich habe gefunden, ja, irgendwann bringen sie mir dann mein Kind, weil das kann gar noch nicht mein sein. Es ist mir alles viel zu schnell gegangen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wochenlang, dass ich immer etwa 3 Tage hinten nachhinken, hinter dem, was passiert. Und dann ist eben auch, ich konnte mich schlecht konzentrieren. Ich konnte nicht zuhause sein legen mit dem Kind. Mein Mann war lange zuhause, etwa 5 Wochen, dann konnte er Ferien nehmen. Und als er dann wieder arbeiten konnte, dort ist dann eigentlich der grosse Zusammenbruch gekommen. Und dann dazu auch immer. Also eben das, was Nicole Koffer erzählt hat, kenne ich bestens. Immer das Gefühl gehabt, ich habe nicht genug Milch dabei, hätte ich Drilling stillen können, ohne Probleme. Und einfach so, also eben der Überperfektionismus, einerseits Angst zu versagen und andererseits aber eigentlich möglichst immer das Kind wollen abgeben. Das kenne ich bestens von dieser Zeit. Und ich habe nicht, es gibt ja auch, dass die Frauen negative Gefühle haben gegen dem Kind gegenüber und auch, und das ist
also
dann auch
zum Beispiel am liebsten verschenken?
Einmal so, sondern wirklich auch, dass man dann dem Kind auch etwas antun könnte. Das gibt es auch. Das habe ich zum Glück nicht gehabt. Ich habe wirklich, es ist einfach für mich ein Neutrum gewesen. Eben so ein Bündel, das ich muss versorgen. Und eben, wo ich dann irgendwann bei meiner Gynäkologin einen Zusammenbruch hatte, in der Praxis wirklich so einen Heulkrampf und sie dann zum Glück auch gecheckt hat, dass das psychisch ist und dann auch die nötigen Schritte eingeleitet hat, habe ich dann meiner Schwester angerufen und habe ihr gesagt, was los ist. Und sie ist dann gekommen und das hat mir dann eigentlich am meisten geholfen, mit ihr das Gespräch. Und sie hat mir dann ganz konkrete Tipps gegeben, was ich machen kann, wie ich meinen Alltag gestalten soll. Eben möglichst nicht alleine sein, halt rausgehen, halt den ganzen Tag bei der Schwiegermutter hocken, wenn es muss sein. Einfach, dass ich nicht alleine bin, dass ich mir das Gefühl von ich bin eingesperrtes Tier in einem Käfig und ich kann nicht raus, dass das weggeht. Und dann habe ich mich so Schritt für Schritt ein bisschen annähern meiner Tochter, bin nach 6 Monaten wieder arbeiten. Und das ist für mich dann eigentlich gut gewesen. Und habe dann später noch mal ein bisschen einen Rückfall gehabt, bin dann auch noch mal in der Therapie und habe dann das Gefühl gehabt, ich habe das letzte dort noch aufgearbeitet. Aber es ist schon etwa 2 Jahre gegangen, bis ich wirklich können sagen, ich kann meine Tochter jetzt lieben. Also es ist ganz, es ist so schlimm gewesen. Es ist ein Wunschkind gewesen von uns und mein Mann hat sie auch schier aufgefressen. Und das hat mir das Herz gebrochen, dass einfach die Blockade da war und es ist nicht in meiner Macht gestanden, die Blockade zu lösen.
Informationen im Voraus, haben Sie gesagt, hat ihn in dem Sinn nicht, hat sie nicht geschützt davor. Können Sie noch einmal zusammenfassen, was sind die Sachen gewesen, die Ihnen hauptsächlich daraus herausgeholfen haben?
Also hauptsächlich geholfen hat mir schlussendlich schon die Information, nämlich, dass ich gar nicht zu lange gewartet habe. Ich habe sofort gemerkt, dass es bestimmt etwas nicht. Meine Ärztin hat richtig reagiert, das hat geholfen. Sie hat mich einer Psychologin überwiesen. Sie haben mir dann auch Psychopharmaka verschreiben, da habe ich mich kategorisch geweigert, weil als Perfektionistin können Sie kein Antidepressiv annehmen, wenn Sie stillen. Das geht einfach nicht.
Also Angst, dass
also so, das meine ich jetzt, das meine ich jetzt ein bisschen überspitzt, weil ich weiss heute, dass ich sehr wohl hätte können und wahrscheinlich auch sollen Antidepressiv annehmen, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich suche das durch, bis ich abgestillt habe. Und habe dann, genau, ja. Und habe dann erst nachher etwas genommen, weil ich das Gefühl hatte, ich will ja unbedingt das Beste tun für mein Kind. Und was mir ganz, ganz fest geholfen hat, ist einfach Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Meine Ärztin hat dann gesagt, sie bestelle mir jetzt Spitex. Dann habe ich gedacht, das kann ich nicht sein, dass ich eine 3,5-Zimmer-Wohnung nicht mag putzen und bin den ganzen Tag daheim. Aber es war wirklich so gewesen. Als Depressive mögen sie nicht wählen. Sie können sich nicht aufraffen, das geht einfach nicht. Und alles, was sie müssen, tut sie noch mehr blockieren. Und alles, was sie können oder dürfen, das ist eine Chance, um daraus rausgelupft zu werden. Und insofern war die Haushalthilfe super gewesen. Wo sie dann mal da war, hatte ich keine Mühe mehr, sie zu akzeptieren. Ich bin dann, wie gesagt, mit dem Kind viel zu meiner Schwiegermutter, weil die ganz in der Nähe gewohnt hat. Bin mit ihr gelaufen, bin einfach so immer ein bisschen ums Kind herum gewesen, aber einfach so, dass sie nicht muss. Wenn sie brüllt hat und ich habe nicht mögen, ist die Schwiegermutter gegangen, sie geholt. Das Einzige, was ich dann quasi haben musste, weil ich mir das selber auferlegt habe, ist halt die Stillerei. Aber heute, muss ich sagen, würde ich nicht einmal dort noch so sakrosankt dahin sein. Ich finde Stillen etwas Wichtiges, aber wenn so eine Krankheit passiert, ist Stillen nicht das Allerwichtigste.
Wir reden bereits von Kranken. Das ist ja nicht auf den Klapp und von Anfang an so, je nachdem, Maria Hofegger, Sie als Psychiaterin. Können Sie mir sagen, wo fängt denn so eine postnatale Depression an? Beziehungsweise was geht dem voraus? Können Sie die verschiedenen Stimmungen beschreiben?
Also, was man ganz generell kann sagen, ist, dass Frauen gefährdet sind, die vorher schon, bevor sie schwanger gsi sind, einmal depressiv gsi sind. Also eine vorausgegangene Depression ist sicherlich der wichtigste Risikofaktor. Und sonst, was dem Ganzen vorausgeht, sind vielleicht Sachen wie eben das Gefühl, ich kann diese ganzen Anforderungen nicht erfüllen, ich sollte eine viel bessere Mutter sein.
Aber da ist man noch nicht depressiv,
nein,
oder?
Da ist man noch nicht depressiv, aber das sind so die Anfänge und wenn man das dann mit niemandem kann besprechen, wenn es vielleicht auch niemanden im Umfeld gibt, wo einem da kann sagen, dass es Zeit braucht, bis man das eigene Kind kennenlernt, bis man es auch liebt und bis man eine Beziehung entwickelt hat. Viele Frauen haben das Gefühl, eigentlich müsste die Beziehung zum Kind von Anfang an funktionieren.
Muss sie nicht.
Und das muss sie natürlich nicht, das tut sie eigentlich nie von Anfang an, weil man sich wirklich erst an das eigene Kind muss gewöhnen und das Kind muss sich an die Mutter gewöhnen.
Was ist denn das Problem, dass man das wie nicht lässt geschehen und langsam reinkommt und sich in etwas reinsteigert? Oder gibt es Leute, die wie generell gefährdet sind, jetzt ausser vielleicht Leute, die schon mal eine Depression hatten?
Ja, es ist ja jetzt schon mehrmals erwähnt worden, dieser Anspruch an Perfektionismus. Man muss es ganz, ganz gut machen. Mhm. Man muss von Anfang an alles wissen und man muss das Kind wirklich zu einem ganz gesunden, perfekten Menschen quasi erziehen und man darf keine Fehler machen. Das ist sicherlich ein wesentlicher Faktor, wieso so viele Frauen Schwierigkeiten entwickeln.
Mir hat eine Psychologin im Vorfeld von dieser Sendung gesagt, sie mache die Beobachtung, dass häufig oder gern Frauen passiert, die vielleicht im Vorfeld eben eine Karriere gemacht haben, wo alles nach Plan gelaufen ist, wo vielleicht eine bestimmte Position hatten. Und plötzlich sitzen sie da mit einem Kind, müssen Windeln wechseln und nicht mehr laufen nach Plan. Sind so Frauen eher gefährdet?
So generell würde ich das nicht sagen.
Aber ist schon typisch.
Es kann so sein, doch. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es so, dass man nicht mit Sicherheit vorhersagen kann, ob man in so einen Zustand kommt oder nicht kommt. Außer eben, wie bereits erwähnt, der wichtige Risikofaktor, dass man früher schon einmal eine Depression hat. Aber selbst da ist es nicht so, dass man ganz automatisch wird eine Depression kriegen, nur weil man früher schon einmal depressiv war. Ich glaube, es ist wichtig, das, was die Frau Kloser gerade erwähnt hat, dass man informiert ist, so etwas könnte auftreten, dass man auch unterscheidet zwischen Irritation, die am Anfang nach der Geburt eben in Form von diesen Heultagen, Babyblues, häufig ist.
Und das wollte ich gerade fragen, was ist denn der Unterschied zum Babyblues?
Also der Babyblues tritt ja typischerweise in den ersten 14 Tagen, 3 Wochen auf und da kommt es immer wieder zu Zuständen von plötzlicher Hilflosigkeit und dem Gefühl, ich schaffe das alles nicht. Es kann sein, dass Frauen in der ersten Zeit Ängste haben oder gar nicht wissen, wie sie mit der Situation jetzt umgehen, obwohl sie vorher alles schon so genau geplant haben, alles eingerichtet haben auf das Baby und auf einmal haben sie keine Ahnung, wie sie das schaffen. Aber in der Regel ist es so, dass der Babyblues dann ab, also weggeht, der Zustand klingt ab und die Frauen fühlen sich wieder besser und können dann ihre Sache machen. Und jemand, der Depression entwickelt, merkt, dass sie zunehmend mehr Schwierigkeiten hat, vielleicht auch zunehmend Schlaflosigkeit hat. Obwohl das Kind schläft, kann sie nicht mehr einschlafen, nach dem Stillen zum Beispiel, oder eben tagsüber diese Ängstlichkeit, oder auch, dass sie die Hilfe, die von außen kommt, dann kategorisch ablehnen und das Gefühl hat, sie muss alles selber machen. Also anders ist als früher, und das ist etwas, wo Ehemänner auch als sehr beängstigend erleben, dass sie sagen, meine Frau hat sich so verändert, sie ist nicht mehr so, wie sie vorher war.
Schweizer Radio DRS1, Sie hören den Doppelpunkt, das Doppelpunkt-Forum zum Thema postnatale Depression. Ich muss vielleicht an dieser Stelle noch sagen, man sagt auch postpartale Depression, das ist das gleiche postnatal, könnte man einfach ein bisschen besser, ist aber eigentlich der veraltete Begriff, oder, Maria Hohecker?
Ja, also das ist ja mehr oder weniger nur Nomenklatur. Postpartal bedeutet einfach nach der Trennung vom Kind, natal ist, damit wird die Geburt selber beschrieben. Und
also es ist nicht mehr böse, wenn man beim bekannten Begriff bleibt. Und,
nein, das gut. Ist nicht so wichtig.
Also, reden wir von Information und auch Diagnose. Wie ist das gewesen bei Ihnen, Nicole Koffler und Alois Koffler? Sie haben gesagt, Sie haben das Buch gelesen von der Brugg Schiels und vorher gar nichts gewusst. Nicole Koffler, wie ist das bei Ihnen gewesen?
Also ich habe über die Krankheit wirklich, ich muss gestehen, nichts gewusst.
Haben Sie Geburtsvorbereitung gemacht?
Nein, ist mir empfohlen worden, müssen Sie nicht machen, dass ich da ja einen geplanten Kaiserschnitt hatte. Hat es geheissen, lieber soll mich ein bisschen um den Mann kümmern und das Geld sparen. Und ja, ich habe wirklich die Krankheit nicht gewusst. Ich habe den Babyblues habe ich gekannt. Und die Depression ist für mich, eben darum hat man ja so lange gebraucht, bis man gewusst hat, was ich kann, oder? Weil wir einfach nicht gewusst haben, was ist mit mir los.
Mhm. Der Stand von der Information, ich gehe zu den Fachleuten, zu den Berufsfrauen, Tiziana Sutter, Hebammen heute. Sie dozieren an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Wissen Hebammen heute Bescheid, was das ist?
Sie wissen Bescheid. Sie kommen im Unterricht mit diesen Themen in Kontakt. Hebammen arbeiten häufig, vor allem in den Kliniken. Dort sind die Frauen sehr kurz, 4 bis 5 Tage. Sie erleben eventuell den Babyblues. Sie erleben erste Symptome eventuell. Aber eine richtige depressive Frau mit postnataler Depression, das erleben eher die Hausgeburtenhebammen daheim, wo die Frauen weiter betreuen, oder dann die Mütterberaterinnen. Also von dem her ist es ein Krankheitsbild, das sie vor allem mit der Theorie immer wieder hören, lesen.
Und das gehört man zur Genüge, denn das ist
Also inzwischen gibt es auch genügend Literatur. Es ist ein Thema, es ist ein Unterrichtsthema, aber in der Alltagspraxis kommen die meisten Hebammen doch nicht damit in Kontakt. Jetzt machen immer mehr Hebammen Schwangerschaftskontrollen. Dort weist man sie auch darauf hin, Frauen nach Ängsten zu fragen, nach Depressionen, die sie schon hatten. Es gibt auch so wie eine Checkliste, wo man mit den Frauen könnte machen und wenn das ist wie ein Punktesystem, wenn das könnte auf eine Depression hindeuten, tut man die Frauen eventuell spezieller begleiten, so wie ich so gesagt habe, dass sie eine Hebamme bekommen für sich, dass sie daheim eine Hebamme haben, die sie weiter betreut nach dem Wochenbett. Eventuell schaut man, dass sie eine Hauspflege bekommen, wenn man merkt, es geht der Frau in die Richtung.
Wie merkt man das? Oder kann das eine Hebamme jetzt zum Beispiel im Voraus schon merken, vielleicht bei einem Geburtsvorbereitungskurs?
Also im Geburtsvorbereitungskurs habe ich es dann etwa die gemerkt, weil Frauen mir Fragen gestellt haben. Fragen, wo ich mir überlegt habe, vor was hat die Frau Angst? Ich habe sie dann angesprochen, hast du Angst? Also erklär mir, warum du Angst hast. Kennst du das schon? Und sie dann vielleicht gesagt hat, ja, ich war schon in Behandlung gewesen. So, das sind dann so die Situationen, wo ich gesagt habe, hast du das deinem Gynäkologen gesagt? Weiss das deine Hebamme? Du doch das sagen. Lüüt mir an, wenn etwas ist. Das könnte auf etwas hindeuten. Und du dann die Symptome erklären, die es geben kann. Nach der Geburt und sie wirklich ermuntern, auch zu erwähnen.
Wie reagieren die Frauen in so Kurs? Also das ist ja dann auch etwas, was einem vielleicht peinlich ist, wo man vielleicht nicht mit dem Herz quasi auf dem Silbertablett kann und sagt, und übrigens, ich bin dann ein bisschen depressiv gewesen im Vorfeld, das beschämt einem ja je nachdem auch. Kommen sie dann auch und reden?
Also das sind Frauen, die häufig mich nach dem Kurs auf die Seite nehmen. Die in der Gruppe reden sie nicht darüber.
Geht zu der Sibylle Kloser vom Verein für postnatale Depression.
Also ich war bei der Geburtsvorbereitung als Perfektionistin selbstverständlich in einem Paarkurs, wo mein Mann immer dabei war. Und die Geburtsvorbereiterin war auch eine Hebamme und hat das sehr eingehend mit uns besprochen. Damals hat es das Gasoflurina noch gegeben, zu Oster, wo also eine Mutter-Kind-Station wirklich eine gute, die ist leider mittlerweile zugegangen, aus Spargründen. Vielleicht kommen wir später noch zu dem Thema, aber wie gesagt, ich habe ja gewusst, dass es die Kranken gibt. Und bei mir hat es einfach gestern einen Rollo gemacht, weil ich überzeugt war davon, dass mir das nicht passiert. Und ich habe auch nicht gehört, wo ich mich dann herwenden könnte. Ich habe auch nicht genau gehört, was denn die Symptome wären und so. Und ich denke, so geht es eben vielen Frauen, weil natürlich haben wir jetzt gesagt, eins der höchsten Risikofaktoren ist, dass man einmal depressiv war. Oder ich würde sogar noch weiter sagen, wenn jetzt zum Beispiel Frauen, die am prämenstruellen Syndrom leiden, das heisst, eine gewisse Anfälligkeit darauf haben, auf Hormonschwankungen mit psychischen Symptomen zu reagieren, dann sind sie auch eher gefördert, nach einer Geburt, wo ja Hormonstürme hoch 3 sind, so zu reagieren. Aber ich denke, im Nachhinein merkt man vielleicht, ah ja, dort habe ich vielleicht mal so ein bisschen Verstimmung gehabt, aber wirklich eine richtige, ausgeprägte Depression ist es vielleicht eben gar nicht gewesen. Und darum ist es noch schwierig, wenn wir jetzt hier sagen, quasi, wer mal eine Depression gehabt, muss sich gut beobachten, weil dann haben vielleicht alle anderes Gefühl, sie treffen es dann nicht oder betrifft es dann nicht. Und von dem her sage
kann
ich auch,
jede treffen?
Natürlich, es kann absolut jede treffen. Ich kenne Frauen, die nichts gehabt haben vorher, aber wirklich gar nichts. Und einfach von dieser Krankheit, wie ein Vorschlag haben wir, trifft einem das.
Und das ist dann jede Zeit?
Es ist jede Zeit. Also ich bin heute noch ein bisschen Zahlen recherchieren. Es gibt Zahlen aus Österreich, wo sogar überdurchschnittlich viel offenbar betroffen sind. Die reden von bis zu, also zwischen 19-20%. Es gibt Literatur, die reden von zwischen 10-15%. Also es ist schwierig zu sagen. Es kommt auch ein bisschen darauf an, in welchem Land, in welchem Kontinent. Asien hat weniger, Südamerika hat noch ein bisschen mehr. Es kommt ein bisschen darauf an, wie gross ist die Gesellschaft zurück. Aber ich denke, wenn wir uns auf die 10%, auf jede 10. Frau einschiessen, dann ist das so. Und ich meine, man muss sich das mal vergegenwärtigen. Wenn man 10-15% annimmt, dann sind das zwischen 7.000 und 10.000 Frauen in der Schweiz, jedes Jahr, die krank werden an dieser Krankheit. Und so viele fallen dann einfach durchs Netz, weil sie
Vielleicht haben sie Glück gehabt, dass eine Geburtsvorbereiterin darüber geredet hat, und dann haben sie vielleicht das Pech gehabt, dass sie weggelassen haben. Und dann ist es eben wichtig, dass das Netz da ist, dass es eben so Hebammen gibt oder auch Ärztinnen, Psychiaterinnen. Und dort möchte ich wirklich die Mütterberaterinnen auch erwähnen, weil also für mich, bei mir ist die Mütterberaterin die erste, die es gemerkt hat. Die hat mir Fragen gestellt nach der Krankheit, bevor ich überhaupt gecheckt habe, dass es mir nicht gut geht. Und ich noch voll einfach das Gefühl hatte, ja, das geht, und ich bin jetzt einfach eine gute Mutter, und dann kommt es dann schon.
Gehen wir zu der Mütterberaterin und zu der Präsidentin vom Schweizerischen Band von der Mütterberaterinnen, die Irene Candido. Guten Abend, Frau Candido. Mütterberaterinnen sind, gerade wenn es wirklich um Depression geht, drüber aus, über den Babyblues raus, das, was die Hebammen mitbekommen, ihr seid näher dran. Habt ihr das häufig?
Ich kann die Zahlen bestätigen. Wir sehen das recht häufig. Wir kommen in den ersten zwei Wochen nach der Geburt zuerst mal. Wir machen in der Regel Hausbesuche. Also zuerst mal gehen wir heim zu den Müttern, dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Und wir sprechen das vielmals so explizit an. Also ich werde viel von den Müttern sagen mir, ihr seid die Erste, die mich gefragt hat, wie es mir geht. Weil irgendwo ist die Voraussetzung von der ganzen Welt einfach, ich bin jetzt glücklich, ich bin Mutter, ich habe ein Baby, mir geht es gut. Und jetzt kommt da eine und sagt einfach, wie geht es euch? Und in dem Moment kommt, es ist wie ein Türöffner, und dann kommt es.
Also es längt Fragen, wie geht es euch? Haben die Frauen nicht in dem Gefühl, kommt jetzt die kontrollieren, etwas an Recht machen? Gerade wenn wir es von der Perfektionistin haben.
Es kommt vielleicht darauf an, wie man den Einstieg macht. Also wir melden uns eigentlich zuerst telefonisch anmelden. Die Mütter werden im Spital schon informiert, auch über unsere Dienstleistung. Und ich glaube, das ist vorbei. Die Zeiten sind vorbei, wo wir Kontrolleurinnen sind. Also wir sind eigentlich mehr einfach die, die sie näher begleiten, ihre ganze Mutterschaft innen. Zum grössten Teil bis fünfjährig, das wissen die Mütter heute auch. Und durch das, dass wir sie natürlich recht intensiv sehen, sie kommen je nachdem, eine in der Woche, alle zwei Wochen, andere eine im Monat zu unserer Beratung. Und da lernt man eine Mutter natürlich recht gut kennen und merkt relativ schnell einfach, wenn irgendetwas sich verändert.
Sie sind Präsidentin vom Schweizerischen Verband der Mütterberaterinnen. Wie ist denn das bei euch, in eurem Beruf, in der Ausbildung? Sind dort die Frauen alle informiert? Weiss man Bescheid über die Krankheit und über die verschiedenen Zustände?
Mhm. Wir sind, würde sagen, super informiert, durch das, dass wir eigentlich in der Grundausbildung Kinderkrankenschwestern, heute Pflegefachfrauen mit dem Schwerpunkt Kinder sind, die auf den Wochenbettabteilungen arbeiten. Und anschliessend machen wir ein zweijähriges berufsbegleitendes Nachdiplom, wo das einen grossen Anteil hat drin als Thematik. Und einfach in unserem Berufsalltag, wir erleben das natürlich immer wieder. Also alle die Zeichen, die jetzt hier schon genannt wurden, alle die Beispiele, das ist für mich eigentlich mein Berufsalltag.
Also vielleicht dann auch so, dass man in eine Wohnung kommt und schon mal ein bisschen rumschaut und sie spürt auch.
Ja. Oder dass man sieht, dass sich die Wäsche stapelt, dass die Mutter noch im Pyjama ist, und sie entschuldigt sich natürlich, auch noch keine Zeit gehabt. Und eben der sagt, wie geht es euch in eurer Rolle, in eurer ganz neuen Rolle als Mutter. Und das ist das Schleusenöffnen für alles. Vielmals kommt es dort, ich komme zu nichts mehr, es längt mir für nichts mehr, ich kann nicht einmal duschen, ich kann nachts nicht mehr schlafen, ich bin ständig müde. Das sind ganz viele Sachen, die wir immer und immer wieder hören.
Etwas, was mir jetzt so ein bisschen auffällt, wenn wir darüber reden, über die Krankheit, auch über die verschiedenen Zustände, wie geschickt ist es eigentlich, dass man sehr schnell von Krankheit redet? Also eben, dass man das Gefühl könnte bekommen, Jesus Gott, wenn ich einmal im Pyjama rumlaufe, bin ich dann depressiv. Besteht da nicht auch Gefahr, so ein bisschen, dass man die Leute kränker macht, dass das überhaupt sind? Also dass man da ein bisschen aufpassen muss, ab wenn man von Krankheit redet?
Das ist auch etwas. Ich glaube, das gehört doch ein bisschen zum Muttersein am Anfang. Dass man halt einfach nicht mehr den gewohnten Alltag hat. Dass das nicht mehr einfach, dass man morgen um 7 Uhr duscht, morgen isst und am Mittag ist wieder das Mittag parat. Da ist so eine grosse Unbekannte rum, die einem einfach ins Programm schnurrt zwischendurch. Und wo man halt einfach nicht mehr machen kann. Einfach schön nach Plan. Und ich glaube, die Mütter empfinden das auch nicht unbedingt als Krankheit, solange es nicht über einen langen Zeitraum ist und sehr belastend wird. Weil ich glaube, ein Faktor alleine, dass man im Pyjama läuft, das reicht nicht. Da kommt dann viel zusammen. Und die Summe von diesen Sachen ist dann eigentlich die Krankheit.
Danke vielmals, Irene Candido. Ich möchte noch einmal zu der Franziska Maurer gehen. Gynäkologin und Präsidentin von der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie. Auch im Vorfeld von dieser Sendung habe ich von einer Seite gehört, ja, ein Problem sei, man sei während der Schwangerschaft bei der Gynäkologin oder dem Gynäkologen, wird die wunderbar betreut. Und wenn dann aber die Geburt da sei, sei es vorbei und man hat wie niemand mehr, der einem allenfalls könnte sagen, dass da vielleicht noch eine Depression könnte auf einem zukommen. Wie ist es denn bei den Gynäkologen, Frau Maurer, sind die genug ausgebildet, was Informationen über die Krankheit angeht?
Also ich denke, dass sich Gynäkologen heute enorm Mühe geben, das Krankheitsbild weiterzugeben. Wir haben ja auch in der Gynäkologengesellschaft eine Arbeitsgruppe, die sich mit Psychosomatik auseinandersetzt, wo Leute sehr aktiv arbeiten. Aber am Schluss ist es halt doch so, dass die Patientin sehr kurz im Wochenbett ist. Häufig verlieren wir sie aus den Augen. Wir sehen sie nachher nach 6 Wochen. Und wenn dann Krankheit oder Depression da ist, dann können wir sie rausfiltern. Aber manchmal kommt die Depression auch später. Das heisst nicht, dass sie es schon hat. Und dann gehen sie uns effektiv durchs Netz. Und ich versuche, meine Patientinnen darauf hinzuweisen, dass das passieren kann. Ich tue manchmal auch meine persönliche Geschichte reinbringen, dass die Frau auch weiss, dass sie nicht Angst haben muss, dass sie komisch denken von ihr, sie sei keine gute Mutter, sondern dass sie darf kommen und dann telefoniert und kommt. Aber es ist effektiv manchmal ein bisschen schwierig, dass sie uns durchs Netz filtern, weil wir sie nachher nach 6 Wochen sehen und dann halt nach einem Jahr wieder. Und darum sind wir sehr froh, dass die Mütterberater hier schauen, dass unter Umständen Hebammen daheim schauen. Und wir sind natürlich auch auf das Umfeld angewiesen, oder? Dass wir darüber reden, dass andere Frauen reagieren und sagen, du meinst nicht, dass man hier mal schauen sollte.
Wenn ich so ein bisschen rumlasse, klingt es eigentlich so, als wären die verschiedenen Berufsgattungen, die damit in Kontakt kommen, gut informiert. Das würde man die Information auch weitergeben. Und trotzdem haben Sie mir vorhin gesagt, Nicole Kofler, dass Sie gar nichts gewusst haben von der Krankheit. Wo ist da der Faden gebrochen, dass das wie nicht zu Ihnen durchgekommen ist?
Da weiss ich auch nicht, warum das nicht bis zu mir vorgekommen ist. Ich weiss einfach, eben, wo es mir so schlecht gegangen ist, ist für mich einfach die erste Anlaufstelle dann gewesen, mein Gynäkologe. Oder? Der hat einfach gesagt, ja, also komm, wir gehen mal zum Gynäkologe, vielleicht weiss der etwas. Und dann gehst du zu dem und du brichst dort wirklich fast zusammen und er schaut dich so verdattert an und ja, ist einfach... Er war einfach total überfordert mit dem. Ich muss sagen, er hat mich in der Schwangerschaft wirklich sensationell betreut. Er war ein sehr guter Arzt. Er hat mir viele Ängste gehabt. Ich habe mir jenste Ängste schon in der Schwangerschaft gemacht.
Hat er Sie aber nicht darauf angesprochen, auf die Krankheit?
Überhaupt nicht, nein. Mhm. Und eben, für mich war es einfach so, sobald das Kind da war, war seine Arbeit erledigt und er hat sich verzogen. Und das habe ich sehr empfunden. Und das Zweite, denn eben, wo ich die Hilfe erwartet hätte von ihm, war er auch nicht da.
Also wie nicht erreichbar? Oder?
Nein, er hat nicht gewusst, was machen. Gewusst. Oder? Nach langem Hin und Her hat er dann gesagt, okay, ja, gehen wir mal Affoltern Malbis anschauen. Oder? Was wir dann auch gemacht haben.
Affoltern Malbis, das ist, muss ich vielleicht sagen, das Spital Affoltern ist ein Spital, das eine Mutter-Kind-Abteilung hat. Das ist eine Pionierabteilung in dem Sinn, die einzige bislang in der Schweiz. Wir hören im Verlauf von der nächsten Stunde sicher auch noch von dieser Abteilung. Ich gehe jetzt noch zu der Sibyl Kloser vom Verein Postnatale Depression. Wir haben Nicole Kofler gehört, Gynäkologen. Wissen Sie es nicht?
Also, ohne jetzt da der Frau Maurer an die Haare zu fahren, würde ich sagen, ein grosser Teil der Gynäkologen hat schlichtweg keine Ahnung. Also wir hören, wir kommen immer wieder genau so Geschichten zu hören über von der Nicole Kofler. Ich habe gemerkt, es stimmt etwas nicht. Ich bin zum Arzt und der hat mich heimgeschickt mit einer Packung Schlaftabletten und so mit dem Rot. Schlafen Sie wieder mal aus, das kommt dann schon. Und kein Telefon, kein Kontrollgespräch, kein kommen Sie in 3 Wochen wieder und wenn es nicht besser wird, müssen wir etwas machen. Nichts die Bohne. Und das ist einfach das Tragische an dieser Krankheit, dass wir... Eben, das ist das, was Nicole Kofler gesagt hat, stimmt eben irgendwo schon. Wenn das Kind mal entbunden ist von der Mutter, dann ist nachher fürs Kind ist nachher der Kinderarzt zuständig. Und die Mutter wird 6 Wochen nach der Geburt noch schnell durchgecheckt, ob die Plazenta draussen ist und ob alles so sonst zurückgebildet ist. Aber es hat mich in meiner ganzen Zeit, obwohl ich auch müsste sagen, die Gynäkologin, die ich hatte, war so weit okay gewesen, aber sie hat mich nicht einmal gefragt, in diesem Untersuch 6 Wochen, wie geht es Ihnen denn? Können Sie schlafen? Mögen Sie essen? Haben Sie irgendwelche Veränderungen festgestellt? Wie geht es? Spüren Sie etwas fürs Kind? Oder irgendwie so einfach, es gibt ja so einfache, wenige Kontrollfragen, die man in diesem Untersuch 6 Wochen nach der Geburt machen könnte. Und auch wenn ich sage, auch wenn ich zustimme, dass natürlich klar die Krankheit ja auch nachher noch ausbrechen kann oder es mit 6 Wochen schon ziemlich schlimm kann sein, je nachdem, wenn das Krankheit ausbricht. Aber ich sage, der Untersuch 6 Wochen nach der Geburt wäre eine Gelegenheit zum Screenen. Es wäre eine Gelegenheit zum Nachfragen und wir finden es extrem schade, dass das nicht passiert. Und
wird im Schnitt nicht gemacht.
Wird nicht gemacht. Und was eben auch nicht gemacht wird, ist zum Beispiel beim Austrittsgespräch aus dem Spital. Es ist ja nach wie vor so, dass die meisten Frauen im Spital oder im Geburtshaus gebären. Die allerwenigsten gebären zu Hause. Also gehen wir jetzt mal voraus, die meisten gebären im Spital. Da haben sie ein Austrittsgespräch mit einem Arzt. Und es wird ihnen erklärt, wenn dann ihre Brust hart wird und wenn es dann heiß wird und wenn sie Fieber bekommen, müssen sie selbst und dieses und jenes machen. Und die häufigste Krankheit, die sie überhaupt bekommen können, wenn sie ein Kind bekommen haben, wird mit keinem Wort erwähnt. Wenn sie die super guten Ratgeber anschauen, wo sie ihre Spitäler in die Hand gedrückt bekommen, können sie froh sein, wenn sie noch etwas über den Babyblues finden. Über postpartale oder natale Depression steht nichts drin. Weder Symptom noch was sie sollen machen, an wer sie sich können wenden. Und also ich hoffe, dass wir heute Abend auch Gelegenheit haben, ein bisschen über das zu reden und wo es dort Lösungen gibt. Weil ich denke jetzt auch, jetzt hat es sehr gut getönt und die Frauen, die da sind, sind sehr engagiert und ich wollte die auch wirklich nicht persönlich angreifen. Ich glaube denen das, dass die in ihrem Umfeld und in ihrer Weiterbildung und so immer wieder für das kämpfen. Aber Tatsache ist einfach, dass ganz viele Frauen extrem müssen kämpfen dafür, dass sie die richtige Behandlung bekommen.
Franziska Maurer von der Gynäkologen. Werden das etwas, dass man würde sagen, 6 Monate nach der Geburt antraben, Kontrollen schauen und man würde vielleicht noch mehr dafür sorgen, dass alle Gynäkologen Bescheid wissen?
Ja, ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil kommt wieder eine strikte Zahl rein, oder? Ich denke, wir müssen heute Abend und in unserem weiteren Leben einfach wirklich ganz fest uns zu Herzen nehmen, dass das ein wichtiges Thema ist und dass wir mit den Frauen, mit jeder Frau, die heimgeht, dass die weiss, was kann kommen und dass sie dann darf kommen und dass sie soll kommen. Wie viel als Gynäkologen wissen oder nicht, da kann ich nicht drüber reden, möchte ich eigentlich auch nicht drüber reden. Ich denke, wir versuchen, alle Leute gut zu schulen. Was dann nachher auch bei der einzelnen Frau überkommt, ist manchmal auch schwierig, das weiss ich von mir selber, dass man manchmal sagt, wie geht es ihnen und die Frau hört es nicht. Also ich will jetzt Gynäkologen natürlich nur kleine Schutz nehmen, aber ich denke, dass man wirklich heute Abend die Möglichkeit haben, dass wir das enttabuisieren, dass die Frau nachher weiss und ihre Partner, ihr engen Umfeld, gang zurück zu der Gynäkologin oder gang zu deiner Hebamme oder such dir bei der Hausärztin, Hausarzt Hilfe, weil es ist nicht mehr normal.
Gut, wir sind mittendrin. Ein Votum noch von der Maria Hofecker, der Psychiaterin, und denen sagen wir den Leuten heim, nämlich, dass sie auch dürfen mitmachen.
Ja, also ich will unbedingt die Gynäkologen in Schutz nehmen. Es gibt sicherlich Einzelne, die sich mit dem Thema wenig auseinandergesetzt haben oder noch nicht darüber wissen, aber ganz generell tue ich sehr viel mit Gynäkologen zusammenarbeiten, vor allem während der Schwangerschaft, wenn da Probleme auftreten, da ist die Zusammenarbeit in aller Regel sehr eng und sehr gut. Und nach der Geburt sind die Leute, mit denen ich hauptsächlich zusammenarbeite, tatsächlich die Mütterberaterinnen. Die haben andere Mittel zur Verfügung. Und ich glaube, dass die Gynäkologe nach der Geburt wirklich nicht die primäre Ansprechgruppe sind. Die sind für das Somatische ganz sicher sehr wichtig.
Was heißt das?
Also für das Körperliche ist alles in Ordnung, tut sich alles zurückbilden, so wie man es würde erwarten, funktioniert es mit Stille und so weiter. Das ist ein wichtiger Teil von der Behandlung. Und wenn Sie psychosomatische Zusatzausbildung haben, gehen Sie vielleicht auch mehr auf das psychische I, aber letztlich sind sie in ihren Möglichkeiten doch sehr eingeschränkt. Und ich würde sagen, dass man viel mehr Gewicht sollte legen auf eine gute Mütter- und Väterberatung, dass man da wirklich auch mehr Geld sollte rein tun, dass wirklich jede Frau, die ein Kind gekriegt hat, diese Einrichtung kann brauchen und nutzen, so wie es für sie gut ist.
Haben wir also noch viel Gesprächsstoff für uns, Ideen, die wir sammeln, wie wir es angattigen könnten, dass noch mehr Leute Bescheid wissen. Und wenn Sie daheim Kommentare haben oder auch Fragen an unsere Runde, können Sie uns jetzt mailen. Sie können mailen an doppelpunkt@drs1.ch. Wir lesen in der zweiten Stunde Ausschnitt aus Ihren Mail und besser präsentieren können wir Ihre Gedanken und Meinungen natürlich, wenn Sie sich kurz fassen. Die Adresse noch einmal doppelpunkt@drs1.ch. Fragen oder Kommentar zum Thema postnatale Depression an die Adresse doppelpunkt@drs1.ch. Ich sage jetzt einmal, wer ich in meiner grossen Runde habe. Maria Hofecker, sie ist Psychiaterin. Dann Franziska Maurer, Gynäkologin und Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie. Dann Nicole und der Alois Koffler, beide Eltern von der Joy, wo im 06 auf die Welt gekommen ist, wo von ihrer Geschichte erzählt. Dann Sibyl Kloser vom Verein Postnatale Depression, Tiziana Sutter, Pflegefachfrau und Hebamme und Dozentin an der ZHAW. Dann Irene Candido, sie ist Mütterberaterin und Präsidentin vom Schweizerischen Verband der Mütterberaterinnen. Reden wir über den Umgang von dieser Kranken. Wenn Sie Mütter, Väter fragen, wo Sie gemerkt haben, dass etwas nicht stimmt, was haben Sie unternommen? Wir haben schon ein bisschen gehört, Sie sind das erste Mal zum Gynäkologen gegangen. Dann ist der Schritt gekommen, in die Psyche, oder? Entschuldigung, anfoltern. Genau. Anfoltern, gehen anschauen. Anfoltern, Spital mit einer Mutter-Kind-Abteilung. Wie war das gewesen? Nicole Koffler.
Schrecklich?
Schrecklich.
Warum? Weil ich habe einfach unter Platzangst gelitten und eben da ich keinerlei Gefühl hatte für meine Tochter und es dort einfach geheissen hat, eben, du kannst kommen, aber nur mit meiner Tochter, eben mit deinem Kind, war da für mich schon mal eine riesige Mauer gewesen. Ich bin es trotzdem anschauen und für mich war es, Entschuldigung, auf Deutsch einfach ein dunkles Loch gewesen. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dort auch nur einen Tag zu bleiben, also ja, einfach nur wieder rauswählen und weg.
Ist für Sie nachher die Lösung das Tirol gewesen, oder was, eben, was haben Sie unternommen, wo dann geholfen
hat? Zuletzt war ja die Lösung
Königsfelden.
Und dann hat mein Mann gesagt, komm, eben Tirol, weil ich ja eben einfach entlastet werden musste. Weil eben, für mich war unvorstellbar, gewesen, nur einen Shoppen zu machen. Das ist heute lachhaft. Aber es war ja so, gewesen, ich kann mir nicht vorstellen, für das Kind nur einen einzigen Shoppen zu machen. Und wenn ich dann noch heim wäre und gesehen hätte, wie mein Umfeld das alles problemlos kann, hätte mich das noch mehr in ein Loch runtergehauen. Und darum hat es einfach geheißen, jetzt gehst du 2 Wochen mal weg, bis die Medis ein bisschen wirken. Und dann kommst du zurück und dann hat meine Familie alles organisiert, eben, dass ich nicht alleine bin. Meine Mami war wirklich die ersten 3 Monate am Tag immer bei mir gewesen, dass ich ja nicht mit dem Kind allein bin. Sobald es ein bisschen umgegangen ist, habe ich einfach mit Kolleginnen abgemacht, dass ich nicht alleine bin mit dem Kind, dass ich rauskomme. Das war halt auch schwierig gewesen, weil man sieht dann wieder glückliche Mamis und du bist das nicht und siehst, wie die Freude an ihrem Kind haben. Und ja, es ist sehr schwierig dann, aber du musst einfach durch. Oder?
Sie haben ja relativ harte Geschichten gehabt, also mit Königsfeldern, geschlossene Abteilungen in der Psyche etc. Wie hat Ihr Umfeld auf die Depression reagiert? Hat man Sie verstanden?
Es gibt Leute, die haben uns nicht verstanden oder falsch verstanden. Man verliert natürlich auch Freunde.
Was haben Sie denn so gehört von diesen Leuten?
Ja, Vorwürfe, warum hast du mich nicht informiert? Ich hatte eine Freundin gehabt, die hat einen Monat später ein Kind bekommen und die hat sich einfach total ausgeschlossen gefühlt, oder? Und nicht verstanden, warum ich mich ihr nicht mitteile. Aber ich habe mich ja so geschämt, oder? Ich habe 1 Kind und bin nicht fähig, für das eine Kind zu schauen. Wie soll ich denn mich an sie wenden, wo jetzt das zweite Kind dann bekommt und das einfach meistert, oder? Das war für mich so ein Hammer gewesen. Und ich habe mich dann so schlecht gefühlt. Und eben,
hat man dann auch gefunden, sie seien jetzt so schlecht?
Ja, oder ich habe mich als schlechteste Mutter...
Wieso hast du auch nichts gesagt? Wie war die Reaktion vom Umfeld nachher?
Von den Freunden, die geblieben sind, war es gut gewesen. Meine beste Freundin, Scotty von der Joy, die ist 1000% steht die hinter uns und ist immer hinter uns gestanden. Und von ihr haben wir auch die meiste Unterstützung gehabt. Und auch meine Mami hat nachher eben, sie hat alles für mich gemacht. Mein Mann macht heute noch alles für mich. Er schaut so gut zu der Joy. Und auch dort, oder? Er hat in den 2 Wochen, als ich weg war, müssen am Tag arbeiten. Am Abend für die Kleinen schauen, in der Nacht schöppeln. 2 Wochen lang, ich denke, das ist...
Ist er eingesprungen?
Ja, da hätte er fast müssen, aber eben, er hat das gemacht und er hat das gerne gemacht. Und er macht auch heute noch alles, oder? Wenn ich mal... Auch in der Zeit, wo es dann langsam aufgegangen ist, da ist er immer wieder heimgekommen, wie geht's. Und er ist immer hinter mir gestanden. Und das braucht man einfach in dieser Zeit. Leute, die wirklich hinter einem stehen, die einem sagen, hey, egal wie lange es geht, ich bin da, wir sind da, lass dir Zeit. Oder?
Das ist eigentlich eine Liebeserklärung an Alois Kofler. Noch schnell, Sibylle Kloser, noch kurz vor den Nachrichten. Frage ich nur rasch, die Reaktionen von der Umgebung im Normalfall, ist das so, die Freunde splittern sich, aber die Guten bleiben?
Also ich denke, die Freunde, die sich absplittern in so einer Situation, auf die kann man grundsätzlich mal sowieso verzichten. Also denen muss man auch keine einzigen Tränen anweinen, ist meine persönliche Meinung. Aber also ich muss sagen, wo ich mich dann mal angefangen habe, outen, ein einziges Mal eine Reaktion gehabt, die nicht so positiv war, nämlich im Sinn, dass sich jemand einfach zurückgezogen hat, mich nicht mehr darauf angesprochen hat, mich nie mehr gefragt hat, wie geht's dir und so, zum ja nichts müssen darüber hören und sich ja auch nicht müssen schuldig oder verpflichtet fühlen, mir zu helfen oder eben nicht wollen zu helfen.
Aber jetzt hat jemand gesagt, aber sie sei eine schlechte Mutter?
Nichts, nein. Also ich habe von allen Müttern, die ich das je erzählt habe, immer nur gehört, ja, leck mir. Weisst du, ich habe das auch gehabt, manchmal so schlechte Tage, wo es mir Decke fast auf den Kopf gehabt ist. Aber zum Glück ist es mir nie so schlecht gegangen. Also wenn man sich outet unter Müttern, erfährt man meistens sehr, sehr viel Unterstützung.
Vielen Dank, Sibylle Kloser. Wir reden nach den 9 Nachrichten weiter. Noch einmal über das Thema Umgang mit der Krankheit. Was passiert mit Frauen, wenn dann einmal diagnostiziert ist, dass so eine Depression da ist? Nimmt man einfach Medis, geht man in eine Klinik, wohin kann man, was sollte alles noch gemacht werden? Sie sehen, ein spannendes Thema. Postnatale Depression, das im Doppelpunkt-Forum auch nach den 9 Nachrichten.
Der Seis mit dem Doppelpunkt-Forum zum Thema Schwermut statt Mutterglück. In der ersten Stunde haben die Gäste bei Karin Frey darüber geredet, wie es ist, wenn man an so einer postnatalen Depression leidet und auch, wie man überhaupt merkt, dass etwas nicht stimmt. Und jetzt geht es bei Karin Frey weiter, unter anderem mit dem Thema Behandlung.
Genau, Behandlung, und zwar einerseits nehme ich einmal die daheim und dann aber auch, wie das ist, wenn man in eine Klinik oder in ein Spital geht. Maria Hofegger, Sie sind Psychiaterin, behandelt häufig Frauen mit postnatalen Depressionen. Was ist denn so das Übliche? Was passiert, wenn einmal so eine Depression konstatiert ist?
Also zuerst muss man sie einmal feststellen. Wir haben das vorhin schon gehabt, wann ist es überhaupt eine Krankheit? Und ich bin ja in der Situation, dass mir Frauen zugewiesen werden oder dass sie sich selber meldet, wenn irgendjemand im Umfeld oder sie selbst festgestellt hat, ich bin krank, ich brauche psychiatrische Hilfe. Und häufig ist es dann eben so, dass ich mich genauer informiere, was gibt es alles an Symptomen, wie fühlt sich die betroffene Frau. Meistens tue ich sie auch bitte, dass sie das Kind mitnimmt, eventuell auch den Ehemann, weil ich immer froh bin, zu sehen, wie sie mit dem Kind umgeht, wie sie sich in der Beziehung zum Kind fühlt. Und es ist für mich einfacher, das mit dem Kind feststelle. Das erste Gespräch ist meistens alleine, damit sie sich wirklich auch kann äußere und nicht abgelenkt ist durch die Betreuung vom Kind. Aber in einem der Folgegespräche tue ich eben dann sie bitte, dass sie das Kind mitnimmt und auch im Partner,
also zuerst
wenn es immer möglich ist.
Ein Gespräch und dann, was passiert am häufigsten? Gibt es Medikamente oder Therapie? Oder was passiert mit jeder 10. Frau so im Schnitt? Kann man das irgendwie sagen?
Ja, also ich würde sagen, jede 10. Frau muss und kommt ganz sicher nicht zur Psychiaterin oder zum Psychiater. So wie wir vorher schon darüber diskutiert haben, was zum Beispiel Mütterberaterinnen für Interventionsmöglichkeiten haben, so kann man zum Beispiel schon im Vorfeld, wenn man sieht, es geht jemandem schlecht, das ist ja noch keine Krankheit, kann man zum Beispiel für Entlastungssorge
auf verschiedene Art und Weise, indem man die Familie darauf anspricht, wer könnte in der Familie besser zur Mutter schauen, oder indem man dann eben auch Einrichtungen wie die Spitex oder sonstige Möglichkeiten nutzt, um die Mutter zu unterstützen und sie jetzt helfe, dass sie das Kind betreut und nicht so viel alleine ist.
Frage ich doch direkt Candido von der Mütterberatung gerade schnell. Was macht ihr im Normalfall? Was sind so die ersten Reaktionen, wenn ihr das Gefühl habt, da ist etwas am Gehen?
Es kommt ein bisschen darauf an. Also, ich würde sagen, das Erste, was passiert, ist das, was Frau Hofecker schon angesprochen hat, Entlastung. Ganz klar schauen, was braucht die Mutter, wo braucht sie Hilfe, muss sie jemanden haben, der den Haushalt hilft machen, muss sie mal können durchschlafen können, schauen, dass sie zur Nacht jemanden hat, der zum Baby schaut, der Wille, oder es bringt zum Stillen. Es kann sein, dass sie etwas braucht, dass sie ihr Körpergefühl wieder besser spürt, dass sie irgendeine Atemtherapie kann machen.
Also dann machen wir Vorschläge?
Ja.
So.
Ja.
Das wären ja dann, sage ich jetzt mal, die Soft-Varianten. Mhm. Wenn ihr merkt, dass das nicht ankommt, was passiert dann?
Wir tun vor allem die Väter mit einbeziehen. Wir schauen, wie geht es dort, wie viel können sie. Und tun dort ganz sicher auch vorschlagen, dass sie sich also einfach an einen Arzt wenden, an einen Psychotherapeut oder an einen Gynäkologen. Einfach jemanden, der ihr Vertrauen hat, wo sie das können erzählen können, wie es ihr geht. Dass man dort auch eine Therapie kann in den Weg leiten kann. Wenn wir merken, das alleine reicht nicht mehr. Also die reine Entlastung reicht nicht, dann muss man meistens schauen, dass es ärztlich weitergeht.
Gibt es denn auch, dass wenn jetzt der Arzt kommt und sagt, wir verschreiben Ihnen ein Antidepressivum, ein Medikament, aber bleiben daheim und schauen, dass die Mütterberaterin weiterhin vorbeikommt, gibt es diese Fälle auch?
Mhm. Gibt es auch. Also wir haben zum Teil Möglichkeiten, dass wir dann einfach, sage jetzt mal, einmal eine Woche vorbeikommen und können schauen. Das alleine reicht diesen Müttern meistens nicht. Da muss man sonst schauen, dass entweder ein Kinderspitex kommt, dann schauen sie mehr zum Kind, oder dass ein Spitex sonst kommt, der entweder die Haushalt macht oder was auch immer. Wir können einfach nicht mehr als eine Woche kommen. Frau Hofecker hat vorhin auch schon gesagt, unsere Möglichkeiten sind begrenzt und wir sollten eigentlich viel mehr Stellenprozent haben für das.
Also ihr habt zu wenig Stellenprozent und sind zu wenig finanziert für das? Genau. Ihr würdet schon gerne mehr vorbeikommen?
Ja, auf jeden Fall. Das machen wir ganz sicher und wir würden dort sicher auch viel mehr Betreuung leisten. Aber das liegt einfach bei unserem Stellenetat nicht drin.
Wer klemmt denn? Warum gibt es nicht mehr Geld?
Das sind unsere Arbeitgeber meistens natürlich. Die werden von den Gemeinden finanziert, von den Kantonen finanziert, je nachdem. Oder mit Leistungsvertrag. Und die sind einfach begrenzt.
Mhm. Sibyl Kloser vom Verein Postnatale Depression. Mhm.
Also ich finde es ganz wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, dass eine postnatale Depression in aller Regel in fachkundige Hände gehört. Und zwar in spezialisierte Hände. Also es gibt ja keine Spezialausbildung für das, aber ich denke einfach, jemand, der Erfahrung hat im Umgang mit dem, ob das eine Mütterberaterin ist oder eine Psychiaterin oder auch eine Psychologin oder allenfalls auch eine Gynäkologin, die sich gut mit dem auskennt, kommt darauf an, wie schwer ist der Fall, wer ist die richtige Person. Für mich ist einfach ganz klar, sobald Antidepressiva zum Einsatz kommen, langt der Besuch von einer Mütterberaterin von mir aus gesehen nicht mehr. Wenn man Antidepressiva einsetzt, ist das eine mittlere bis eine schwere Depression, weil bei leichten Depressionen langt Präparat wie ein Johanniskraut oder so etwas, um das begleiten. Wenn Antidepressiva zum Einsatz kommen, dann ist eine schwere Störung da, eine Störung, die auch nachhaltig kann belasten und dann kann man nicht einfach sagen, jetzt schauen wir, dass die Spitex kommt und sie nimmt ein paar Antidepressiva und wir sitzen jetzt einfach aus miteinander, sondern die Frau leidet nachher das Leben lang darunter, dass sie in dieser Situation versagt hat und es ist ganz wichtig, dass sie in einer Therapie einen Weg findet, mit diesen nicht vorhandenen Gefühlen und mit diesen Schuldgefühlen umzugehen und irgendwann den Frieden mit der Situation finden. Das ist ja das, was so belastend ist. Und auch dort, denke ich, gibt es verschiedene Wege, ob sie dann zu einer Psychologin geht oder allenfalls auch in eine alternative Therapieform wie eine Kinesiologie oder so, wo als in der Alternativmedizin angesiedelt ist. Das kommt dann auch wieder ein bisschen auf Patienten darauf an, was sie anspricht. Die einen brauchen das Analytische von dieser Situation, das Durchdenken, das Besprechen, wie ist es so weit gekommen, wie komme ich darüber, so Strategien erarbeiten und andere brauchen vielleicht innere Körperarbeit. Aber nochmal, für mich ist einfach wichtig, dass es nicht einfach irgendwie, man sagt, ja, wir machen jetzt mal das und geben ein paar Tabletten und dann kommt es dann schon, sondern dass irgendjemand das überwacht. Und
wer ist das am gescheitsten, Maria also, Hofecker?
Ja,
Ich würde es so beantworten. Ich mache immer eine Rangordnung in Bezug auf die Therapie. Und das Wichtigste und Erste für mich ist immer, dass ich die Frauen, die zu mir kommen, die Mütter, die sich bei mir meldet, in der ersten Stunde schon gut informiere, was ihre Symptome bedeutet. Ich tue sie auch sehr genau fragen, was sie alles an Symptomen haben. Eine wichtige Frage ist zum Beispiel nach Zwangsgedanken. Das haben wir bis jetzt nur ganz kurz angesprochen. Frau Kloser hat es erwähnt, dass sie ab und zu so negative Gedanken gehabt hat. Oder eben nicht, aber dass viele Frauen das haben, dass sie ihrem Kind etwas könntet antun, dass sie ihrem Kind könntet schade, obwohl sie das unter keinen Umständen wünscht. Und das nennt man Zwangsgedanke. Und das ist was sehr Häufiges, dass sehr viele Frauen haben, ohne dass sie jetzt schon irgendwie schwer krank sind. Aber die Tatsache, dass sie plötzlich wiederkehrende Gedanken haben, sie könntet zum Beispiel beim Bade das Kind nicht sorgfältig genug hebe und es wird dann in die Badewanne rutschen und irgendein Unglück passiere. Solche Gedanken können extrem irritieren. Und da mache ich immer wieder die Erfahrung, dass Frauen das für sich behalten, lange nicht machen und wenn sie dann zu mir kommen und ich sie direkt darauf anspreche, haben sie solche Gedanken, dass sich das oft sehr rasch auch löst. Dass es langt, wenn man 2-3 Gespräche mit ihnen hat. Und dann können sie wieder ihre Aufgabe erfüllen und fühlen sich wieder gut. Und andere Frauen brauchen mehr Beratung, andere Frauen brauchen sogar Antidepressiva.
Ab wann kann man das irgendwie sagen?
Ja, man kann nicht so generell sagen, ab wann. Frau Kloser hat gesagt, ab einer mittelgradigen und sicher bei einer schweren Depression. Für mich ist die Grenze, wo ich auf alle Fälle Antidepressiva empfehle, immer dann, wenn die betroffene Mutter sagt, dass sie wirklich nicht mehr zurechtkommt, dass sie auch immer wieder Suizidgedanken gehabt hat in der letzten Zeit, dass sie das Gefühl hat, sie schafft das alles nicht mehr und dass sie eigentlich gar nicht mehr das Kind will weiter betreuen, dass sie aus der Situation raus will. Das ist ein Zustand, wo ich ganz sicher auch Antidepressiva ins Spiel bringe. Wenn Mütter nicht stillet, kann sie, dass ich das schon früher anspreche.
Also Stille und Antidepressiva, das geht nicht?
Das geht ganz sicher, aber es ist natürlich schon wichtig, dass man dann auch noch einmal genau schaut, ist es unbedingt notwendig und kann sie, dass die betroffene Frau vielleicht besser dran ist, wenn sie abstillt und dadurch auch intensiver mit dem Antidepressivum behandelt werden kann.
Und vielleicht auch zur Ruhe kommt.
Und dann vielleicht auch besser zur Ruhe kommt. Aber das muss man im Einzelfall besprechen. Es gibt auch Frauen, denen das Stille ganz wichtig ist, die sich dabei auch sehr gut entspannen können und die das Gefühl haben, sie sind eine schlechte Mutter, wenn sie nicht würden stillen. Und da tue ich ganz sicher auch Antidepressiva trotz Stillen verordnen.
Jetzt haben wir vorher den Herrn Kofler gehört, der gesagt hat, seine Frau sei am Schluss die Königsfelder gewesen, die psychiatrische Klinik, das sei nicht der rechte Ort gewesen. Wie ist das? Ist eine Psyche, ist das der rechte Ort für eine Frau mit so einem Problem?
Es kann sein, dass in Einzelfällen das unbedingt notwendig und wichtig ist.
Wenn?
Ja, wenn jemand wirklich in einem sehr schlechten Zustand ist und das Gefühl hat, dass sie nicht mehr kann und mag weiterleben. Oder wenn vielleicht sogar Gedanken auftreten, die das Kind gefährdet und die Mutter selber.
Ein Ort, wo nicht in dem Sinne eine psychiatrische Klinik ist, sondern ein Ort, wo man sich speziell mit der postnatalen Depression auseinandersetzt. Ein so ein Ort und bislang der einzige in der Schweiz ist die Mucki-Abteilung im Spital Affolter. Wir haben es in der vorderen Stunde angetönt, Nicole Kofler, Sie sind dort schauen. Ist für Sie keine Lösung gewesen. Danina Hess, sie ist Leiterin von der Psychotherapie und Leiterin von der Mutter-Kind-Abteilung im Spital Affolter. Sie ist nicht da, aber mit ihr konnte ich heute Morgen reden. Das Spital Affolter hat mit dieser speziellen Abteilung Pionierstatus. 2005 ist sie entstanden, eigentlich aus der Art und Weise heraus, wie das Spital geführt wird, nämlich, dass man sich überlegt hat, man möchte gerne eine Grundversorgung in allen medizinischen Bereichen, also sozusagen von der wiegen bis zur Bahre für Lebenssituationen, wo man zum Gleichgewicht ausgeraten kann. Und dort, sagt sie, gehöre so eine Mutter-Kind-Abteilung dazu. Ich habe sie gefragt, was denn genau anders laufe auf dieser Abteilung im Vergleich zu einem, in Anführungszeichen, normalen Spital oder einer psychiatrischen Klinik.
Grundsätzlich ist es ja so, dass in der Regel eine Frau eben nicht kann mit dem Kind in eine Abteilung gehen oder dass das Angebot gar nicht gibt. Es braucht darum dringend Mutter-Kind-Abteilungen, die sowohl dem Kind gerecht werden, wie auch der Mutter. Also wo die Beziehung in den Vordergrund nimmt und auch von der ganzen Infrastruktur, von den Räumlichkeiten, von den Behandlungsangeboten, sowohl der Mutter wie dem Kind gerecht wird.
Können Sie noch ein bisschen konkreter sagen, was denn das genau heisst? Was ist bei euch anders wie anderswo?
Anders ist, dass eben nicht noch da einfach nur ein Mutter-Kind-Zimmer gibt auf einer psychiatrischen Abteilung, sondern dass es Wohnräume hat, dass die Mütter miteinander in der Gruppe sind, dass sie spezifische Mutter-Kind-Behandlungsangebote haben, wie zum Beispiel eine Videomikroanalyse.
Was ist das?
Da nimmt man Mutter und Kind beim Spielen, beim Wickeln, beim Zusammensein auf und tut nachher in Slow Motion, also in langsamer Verfilmung, die Sequenzen zeigen, wo gerade zum Beispiel eine Mutter, die Depression erleidet, das heisst ja, dass sie alles einfach durch eine dunkle Brille sieht und das Gefühl hat, ich genüge nicht, es geht nicht. Die sieht, dass das Kind Bezug nimmt auf sie, dass da einen Kontakt gibt, dass er Ressourcen hat. Und das ist sehr heilsam.
Sind die Einzigen, die so etwas machen?
Die Videomikroanalyse ist eine neuere Methode, die in der Ambulanz auch gebraucht wird. Aber jetzt im klinischen Bereich sind wir Pionier.
Eine Abteilung speziell für Mutter und Kind. Was ist denn dort noch anders?
Anders ist auch, dass es einen pädagogischen Blickwinkel gibt, dass die Mutter Erziehungsanleitung bekommt, dass sie kann reflektieren, wie will ich mein Kind erziehen, was, unter was leide ich, was kann ich nicht. Und also im weitesten Sinn wirklich der pädagogische Aspekt mit einbezogen ist.
Und ist denn das Personal anders ausgebildet?
Das muss es so sein, da müssen Ressourcen freigestellt werden vom Betrieb, dass Personal da gefördert wird, dass man sich auseinandersetzen kann mit den eigenen Mutterbildern, mit den eigenen Vaterbildern.
Warum ist das wichtig, dass man sich mit den eigenen Bildern auseinandersetzt?
Es ist darum wichtig, weil man immer wieder auch mit der Frage konfrontiert ist, kann die Patientin, kann die Mutter zu ihrem Kind schauen, kann sie nicht schauen, muss man Gefährdungsmeldung vielleicht sogar machen. Der sehr schwierige Bereich, der braucht Auseinandersetzung im Team. Es gibt Erfahrungen, Menschen wo, oder Personal, wo in der Welt draussen war, wo andere Kulturen kennt, wo vielleicht sehr viel weniger schnell sagt, das ist nicht gut genug. Und andere vielleicht aus einem behüteteren, verwöhnteren Milieu herkommen, sehr schneller würden da sagen, das geht jetzt nicht mehr. Und selbstverständlich geht es da nicht um individuelle Geschichten vom Personal, sondern dass man das bewusst hat und dann auch davon distanziert, kann auf die Situation der Mutter eingehen. Und das sind Thematiken, die in der Mutter-Kind-Abteilung nicht am Anfang stehen, sondern das ist eine fortlaufende Auseinandersetzung.
Rückblickend auf die letzten 3 Jahre, was bringt die Klinik?
Die Klinik bringt, dass Mütter eine Standortbestimmung machen können, dass sie ihr eigenes Kranksein reflektieren, Hintergründe erarbeiten, aber auch Mutter-Kind-Beziehung, wie will ich umgehen mit meinem Kind, wo sind meine Ressourcen, wo brauche ich noch Ausbildung oder Förderung und Unterstützung. Das wird spezifisch angeschaut. Und ein wichtiger Punkt ist, wo natürlich zu einer Mutter-Kind-Abteilung gehört, dass man reflektiert, was ist mein Mutterbild, was ist gut genug und was ist eine zu grosse Anforderung, die ich an mich stelle und darum auch krank wird.
Und das läuft dann eben in einer, in Anführungszeichen, normalen psychiatrischen Klinik nicht so?
Ich denke, dass in einer psychiatrischen Klinik, bis jetzt sind sie ja die ganze Umgebung, da sind einzelne Zimmer, wo dann in dem üblichen psychiatrischen Behandlungsangebot laufen, während auf der Mutter-Kind-Abteilung natürlich das ganze Thema stetig präsent ist und im Vordergrund ist und Therapien bezogen auf die Einzeltherapie, Paartherapie, Familientherapie schon sehr viel spezifischer auf die Mutter-Kind-Beziehung orientiert sind.
Jetzt gibt es ja Leute, die dann sagen, ich würde gerne Hilfe annehmen, aber bitte, wenn ich einfach ohne das Kind, oder habe ich von jemandem gehört, der gesagt hat, ich wollte das Kind gar nicht dabei haben.
Also wenn es da nicht nur um die Frage vom Stillen geht, dann ist ja die Trennung dann schwieriger. Dann muss man den Hintergrund schauen und es gibt durchaus Erschöpfungszustände, wo das einzig richtig ist. Wenn die Mutter mal primär allein kann sein, sich kann erholen und dann das Kind allenfalls kann angezogen werden. Wir haben so Angebote. Wir haben im Rahmen von der Menschenmedizin schon seit 20 Jahren auf der inneren Medizin ein Konzept von Kriseninterventionen, wo die Mütter 2 bis 3 Wochen ganz intensiv begleitet können, ihre Prozess machen. Oder wir können auf der psychiatrischen Abteilung kann einmal eine Mutter zuerst allein ihren Standort finden und dann wechseln im dritten Stock in die Mutter-Kind-Station und das Kind nachziehen.
Sie sind Pioniere mit so einer Abteilung. Pioniere haben es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger. Wie ist das bei euch? Kommt ihr genug Unterstützung über? Geht das gut? Oder müsst ihr kämpfen dafür, dass ihr da dürft Präsenz haben?
Wir kommen ideell genug Unterstützung über. Es ist eine grosse Anerkennung, dass es jetzt so eine Mutter-Kind-Station, Mutter-Kind-Abteilung gibt. Was wir noch neu machen müssen, ist sicher bei der Finanzierung noch mal bei der Gesundheitsdirektion vorsprechen, weil im Anfangsfinanzierungsmodell fürs Kind keinerlei Ressourcen sind, weil das Kind sozusagen nicht der Patient ist.
Ist es schwierig, Ressourcen überzukommen, also Geld überzukommen für so eine Sache?
Wir werden die Anfrage erst stellen und wir noch mehr überkommen. Das werden wir sehen. Ich denke, es ist so evident und auf der Hand, dass Ressourcen auch für Kinderbegleitung sind, dass das eigentlich kein Problem sein sollte. Im Moment müssen wir von der Mutter 50 Franken pro Tag verlangen, was natürlich niemals abdeckt. Und was wir leisten und es gibt verschiedene Krankenkassen, die auch bereit sind, das zu übernehmen.
Aber nicht alle?
Nicht alle.
Wenn Sie jetzt noch einmal zurückschauen, wieder als Pionierin, welches würden Sie sagen, sind Ihre wichtigen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, wo Sie allfälligen Nachahmer mit würden auf den Weg geben?
Ja, also der eine mit der Finanzierung, wirklich von Anfang an in dem Finanzierungskonzept Betreuung und Behandlung und den Fokus aufs Kind auch haben. Dann auch bei der Aufnahme wirklich die Orientierung haben auf Mutter-Kind-Beziehung und nicht allein auf der Krankheit von der Mutter. Dann die Räumlichkeiten schauen, dass wenn immer möglich eine Mutter mit einem Kind allein in ein Zimmer kann, was bei uns nicht gegeben ist. Dann weiter bei den Aufnahmen auch eine gewisse Unterscheidung wagen, was ist eine soziale, also eine Problematik und was ist im engeren Sinn eine klinische Problematik. Also es können nicht alle sozialen Probleme medizinalisiert werden. Also beispielsweise eine junge Mutter, die keinen Wohnort, keine Wohnsituation hat, das ist eine soziale Sorge und nicht eine medizinische.
Also es gibt Leute, die dann mit dem zu Ihnen kommen und sagen, können Sie nicht in die Mucki abdecken?
Genau, also bei den Aufnahmen, es gibt dann natürlich Ämter oder involvierte Stellen, die dann auch nicht wissen, wie mit dem Problem umgehen und wo dann wie nahe liegt, sie einzuweisen. Und für das stehen einfach noch zu wenig Ressourcen, zu wenig Versorgung für Mutter-Kind zur Verfügung. Also dass man da eine Unterscheidung macht. Und das Weitere wäre wirklich in dem Bereich Spitin und Spitex, dass man ganz gut mit den vielen Stellen, die es gibt, rund um Mutter-Kind oder Vater-Kind, dass man da Ambulanz und stationär sehr eng, sehr vernetzt schafft, sehr klar klärt, wer hat welche Rolle.
Und das ist jetzt generell noch nicht so?
Das ist in unserer Spitalkultur, machen wir das eh schon, darum sind wir uns das gewöhnt, aber das ist nicht generell Usus. Und jetzt in der Mutter-Kind-Abteilung hat sich gezeigt, dass das noch sehr viel wichtiger ist.
Tanina Hess war das, die Leiterin der Psychotherapie und Leiterin der MUKI-Abteilung im Spital Affoltern. Sie hören noch immer das Doppelpunkt-Forum zum Thema postnatale oder postpartale Depression. Sibyl Kloser vom Verein, Präsidentin vom Verein für postnatale Depression. Es gibt auch so eine Institution jetzt schweizweit. Ihr, nehme ich an, würdet gerne noch mehr solches sehen.
Ja, natürlich. Also ich meine, man kann sich ja ausrechnen. Es ist ja, und das wollen wir hier auch betonen, 90% von allen postpartalen Depressionen können ambulant behandelt werden. 10%, und das ist also der deutlich kleinste Teil, muss stationär irgendwo hergehen, weil es einfach der Alltag sonst nicht zu bewältigen ist. Das sind dann aber immer noch etwa 1000 Frauen pro Jahr. Und ein Aufenthalt dauert zwischen, ich sage jetzt mal, 14 Tage, 4 Wochen, vielleicht sogar 6 Wochen, bis die Rehabilitation wirkt und die Frau wieder heim kann mit dem Kind. Da kann man sich ausrechnen, die 4 Plätze, die es zu Affoltern haben und sich wirklich bemühen, das langt einfach nie nicht her. Und dazu muss man auch sagen, dass Affoltern eigentlich auch die Mittel gar nicht überkommt, um wirklich 100%ig das richtig machen. Sie sind extrem bemüht. Ich finde, Frau Hess ist eine ganz tolle Frau. Man kann sie sehr viele Sachen fragen. Sie kann es super gut erklären. Ich habe schon von Fällen gehört, wo dann das Spital stark belegt war, dass dann Kind halt nachts trotzdem müssen bei der Mutter im Zimmer übernachten, weil man es nicht hätte können, sonst betreuen. Und wenn
also
eine Mutter,
es gibt Wartelisten?
Ja, es gibt Wartelisten, dass es gar keinen Platz gibt. Natürlich, das ist dann natürlich noch der schlimmste Fall, wenn man gar nicht gehen kann, wo man eigentlich sollte und müsste. Ich habe jetzt aber auch gerade gehört, dass es dann sehr wohl Fälle gibt, wo man das Kind einfach auf die Neonatologie übergenommen hat, über Nacht, und die Mutter hat können alleine im Zimmer schlafen, wenn es nicht gegangen ist. Also, sie sind extrem bemüht, aber eigentlich kommen jetzt nicht genügend Ressourcen auch nicht über, um die Problematik zu behandeln. Und es ist aber so wichtig, weil die Zahlen von Deutschland zeigen, dass Frauen, die in eine psychiatrische Klinik gehen mit dieser Problematik ohne das Kind, therapiert werden, einigermaßen stabil wieder rauskommen, haben etwa 80% Rückfallquote. Und bei diesen Frauen, die in eine Station gehen, in eine Mutter-Kind-Station, ist die Rückfallquote, gibt es sicher auch, aber ist im 10, vielleicht 20% Bereich. Es gibt in diesem Bereich auch wenig Studien, das muss man dazu sagen. Also es sind so Grössenordnungszahlen. Aber man kann sagen, das Geld lohnt sich, um dort zu investieren, auch wenn das halt ein bisschen mehr kostet. Und es ist halt schade, dass das Krankenkassen nicht machen. Was der Vorteil von diesen Mutter-Kind-Stationen ist sicher der Austausch mit Betroffenen. Man trifft dort andere Frauen. Man merkt, das sind ganz normale Frauen, die das auch haben. Das gibt einmal so gewisse Distanz zu dem eigenen Schuldgefühl. Man merkt also, ich bin nicht die Einzige,
die
das
hat. Man muss nicht bei sich suchen.
Man kann das Tabu brechen. Durch das, dass es keine psychiatrische Klinik ist, ist auch die Angst vor der Stigmatisierung viel weniger gross bei den Betroffenen. Das Fachpersonal ist dort, die sind natürlich spezialisiert, die wissen, auf was sie sich einlassen. Die Betreuung vom Kind, man kann sich Schritt für Schritt ein bisschen als Kind annähern. Man muss nicht im Idealfall, sondern man darf das Kind betreuen. Ich denke, eine Mutter-Kind-Station ist eine extrem wichtige Einrichtung. Und es müsste einfach ungefähr 10-mal mehr geben, als das jetzt gibt.
Danke, Sibyl Kloser. Sie haben uns können mailen, Kommentare, aber auch Fragen an die Runde. Und es hat gerebelt bei uns in der Mailbox, Janine Geigele. Was haben uns die Leute geschrieben?
Ja, zuerst ein paar Kommentare, die ich euch gerne wieder vorlesen, bevor wir zu den Fragen kommen. Anna-Marie Bernecker aus Glarus schreibt, dass in den Geburtsvorbereitungskursen über postnatale Depression geredet wird und dass es auch in der Rückbildungsgymnastik weitere Austauschmöglichkeiten gibt. Dann haben wir ein E-Mail von einer Maike, die vor 11 Wochen Tochter per Kaiserschnitt bekommen hat. Sie hat in der zweiten Nacht nach der Geburt Ängste bekommen und hat innere Unruhe gelitten. Daraufhin hat sie Stress, Brustentzündungen, Grippe, Angstzustände und eine Depression bekommen. Die Depression lähmt sie, sie hat Schuldgefühl, ist zum Arzt gegangen und hat jetzt Antidepressiva bekommen. Sie sieht noch keine Landeinsicht, freut sich aber, wenn die Tochter bald in die Krippe geht und sie wieder arbeiten kann. Und sie sagt, sie hat schon früher eine Depression gehabt und ist sich sicher, dass das Ganze jetzt durch die Geburt wieder ausgelöst hat. Dann ein E-Mail von einem Herr oder Frau Kocher, der schreibt, dass Gynäkologen die Symptome von dieser Krankheit schon kennen, aber bewusst nicht zu viel nachfragen. Mit zu viel nachfragen können wir die Krankheit noch fördern und so werden sie von allen die Frauen noch mehr bemitleidet. Denn Tursina Raviler-Barald aus Niederscherli schreibt, dass sie Doula-Geburtsbegleiterin ist und sie hat die Erfahrung gemacht, dass Frauen gerade nach der Geburt so in einem leeren Raum gelassen werden und sie findet es wichtig, dass Frauen auch nach der Geburt eben eine gute Begleitung haben oder bekommen. Und jetzt kommen wir zu der ersten Frage, ein E-Mail von einer Frau, die wir den Namen nicht werden nennen. Sie ist in der 32. Woche schwanger und leidet seit vielen Jahren immer wieder an depressiven Verstimmungen. Sie ist darum selber schon auf eigene Initiative in psychologischer Behandlung war. Und jetzt fragt sie, muss sie mit ihrer Vergangenheit mit einer Wochendepression rechnen und was kann sie dagegen präventiv machen?
Fragen wir gerade Maria Hofecker, Psychiaterin.
Ich denke, sie muss schon damit rechnen, dass das könnte auftreten. Aber wenn irgend möglich, sollte sie auch nicht ganz sich in diese Angst hineinbegeben.
Es also nicht verstiefen.
Nicht verstiefen drauf, genau. Was mir wichtig erscheint, ist, dass sie darauf schaut, dass sie von ihrem Umfeld her gut entlastet ist, dass sie zum Beispiel vor allem auch in der Nacht wirklich immer wieder zu ihrem Schlaf kommt, also dass Partner oder auch andere enge Bezugspersonen da mithelfen können. Das scheint mir sehr wichtig und wenn sie merkt, dass das alles nicht langt, dass sie halt dann ihre psychologische oder auch psychiatrische Beratung, die sie schon hat, intensiviert.
Danke vielmals. Weitere Mails, Janine Geigerli?
Eine Frage kommt von Carina Schwab. Für sie wäre zu wenig klar, wenn es wirklich krankhaft ist. Sie sagt, am Mittag im Pyjama rumlaufen, nicht können einschlafen, nicht können stillen und auch mal negative Gefühle haben. Das sei doch normal und das erlebe jede Mutter.
Sibyl Kloser vom Verein Postnatale Depression.
Also da gibt es ganz klare Definition. Natürlich ist das normal, das erlebt auch jede Mutter. Und wenn man mit Müttern redet und sie ehrlich sind, dann bestätigt dann das auch jede. Klar ist einfach, wenn die Gefühle oder die Zustände 2 bis 3 Wochen anhalten, dann sollte man sich einmal beraten lassen oder mal eine neuere Abklärung machen.
Zu wem selber zuerst?
Ja, ich denke, das ist auch jetzt da, wenn man das Gefühl hat, seine Gynäkologin oder der Gynäkologe sei jemand, der für das Thema ein bisschen sensibilisiert ist, kann man dort her. Wenn man das Gefühl hat, ja nein, der ist da nicht so feinfühlig, dann geht man zu den Mütterberaterin. Ich denke, man muss es schon ein bisschen spüren. Oder auch der Hausarzt oder die Hausärztin kann ganz eine gute Adresse sein. Ich denke, gut sind Leute, die einem vertraut sind. Und sonst, was ich halt auch empfehlen kann, ist, wenn man den Verdacht hat, dass man so etwas hat, kann man auch bei uns auf die Webseite vom Verein www.postnataledepression.ch und kann mal Symptome anschauen. Es gibt auch den Fragebogen, die Edinburgh-Skala, kann man abladen, kann man ausfüllen. Wenn man einen gewissen Wert erreicht, kann man zu einer Fachperson, wir haben Fachleute bei uns auf der Liste, wo man in seiner Nähe hoffentlich jemanden findet, der einem weiterhelfen kann. Das ist sicher das. Ich möchte noch schnell etwas ergänzen wegen der Frage von vorher. Sie hat ja gefragt, konkret, was sie machen können. Was für mich ganz wichtig ist, ist, dass sie sich die Entlastung jetzt schon organisiert, wenn sie in der 32. Woche ist.
Und zwar, geht
ja, und zwar nicht nur so die ersten 2 Wochen, ja, der Mann nimmt dann ein bisschen Ferien, sondern das ist ganz eine längerfristige Geschichte, dass sie zum Beispiel schaut, wo kann ich tagtäglich her mit meinem Kind? Wo finde ich eine Nestwärme, wo kann ich mich niederlassen, wenn ich es nicht aushalte, dass sie mit ihrer Ärztin oder dem Arzt redet, dass der jetzt schon einen Spitex verschreibt, dass die Spitex dann nicht kann sagen nach der Geburt, ja, wir haben gerade niemanden, wir kommen dann das erste Mal in 4 Wochen. Das kann man alles jetzt aufgelesen, das ist extrem wichtig. Ich kann aus eigener Erfahrung reden, ich habe beim zweiten Kind, haben wir ein Au-pair gehabt und ich habe wirklich in der ersten Woche nichts anderes machen können als stillen, schlafen und einigermaßen gescheit essen. Und mir ist es gut gegangen. Ich hatte keinen Rückfall, obwohl ich durch meine Vorgeschichte hochgradig gefährdet war und ich hatte keine Symptome gehabt.
Also früh organisieren. Tiziana Sutter, Hebamme und Pflegefachfrau, hat dazu noch etwas zu sagen.
Das früh organisieren ist mir ein Anliegen. Und meine Hebammenkolleginnen arbeiten draussen. Sogenannt auch wie in der Spitex. Man kann eine Hebamme bis zum 10. Tag haben nach der Geburt. Das zahlt die Krankenkasse. Die Hebamme könnte man jetzt in dem Fall von dieser Frau, die gerade berichtet worden ist, vorher schon organisieren. Es gibt eine Liste, es gibt eine Hebammenzentrale, die diese Liste hat.
Haben Sie auch Webseiten, sagen Sie sie?
Man hat eine Webseite, sie kommt mir jetzt im Moment nicht in den Sinn, aber wenn man unter Hebammen und Schweiz geht, googelt, dann
findet man die Liste.
kommt man auf die Webseiten und kann dann weiter schauen. Also die Krankenkasse zahlt das bis am 10. Tag. Die meisten Frauen gehen am 5. Tag heim. Und sie können noch bis zum 10. Tag die Betreuung haben. Wenn der Hebamme etwas auffällt, nimmt sie Kontakt auf mit der Mütterberatung und sie wird auch mit dem Gynäkologen Kontakt aufnehmen, um ein Rezept zu bekommen, um die Frau auch länger zu betreuen. Und dann wird das Netz aufgebaut für so eine Frau.
Wie ist das eigentlich, Tiziana Sutter? Wir haben noch eine Runde vorher gehört, ein Gespräch mit Anina Hess, dass häufig die Vernetzung untereinander zwischen den verschiedenen Fachleuten auch noch zu wenig ist, sei das zwischen den Gynäkologen und den Hebammen oder der Mütterberatung. Braucht es dort auch noch mehr miteinander zu schwätzen?
Es braucht sicher noch mehr miteinander zu sprechen und auch ein gegenseitiges Vertrauen zu haben, dass jeder seinen Job auch richtig macht. Nicht nur das Gärtchen pflegen, sondern wirklich miteinander arbeiten und auch jemand anderem mal in den Garten reinlassen, der dann Spezialistin ist für das Gebiet. Aber nur mit Zusammenarbeiten geht es.
Gut. Weitere Fragen?
Katharina Gorchiga fragt, was ist der Unterschied zwischen einer postnatalen Depression und einer Erschöpfungsdepression nach der Geburt? Sie sind nach der Geburt ins Casa Florina gegangen und fragt, ob es keine Alternative dazu gibt. Ich hoffe, aber weiss, wer das Casa Florina ist.
Jawohl, Sibyl Klos redet Hand.
Das Casa Florina ist eigentlich der Vorgänger von Affolter. Also auf dem her stimmt es nicht ganz, wenn Affolter sagt, wir haben hier Pionierrollen, wir sind die Allerersten. Das Casa Florina ist aufgebaut worden von einer Psychologin und einer Hebamme, ist in Uster gsi und ist wirklich eine Mutter-Kind-Station. Also die haben wirklich rund um die Uhr auch eine Kinderkrankenschwester dort gehabt und haben, meines Wissens, haben die zwei Abteilungen gehabt, je vier Betten, also eine relativ grosse Geschichte, ist leider im Zug von Sparmaßnahmen vom Kanton Zürich zugemacht worden. Die haben die Gelder nicht mehr gesprochen bekommen. Und man hat dann aber als quasi den Auftrag ausgeschrieben und Affolter hat sich darum beworben und hat dann den Zuschlag bekommen. Das Casa Florina gibt es leider seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Die andere Frage war, was der Unterschied ist.
Zwischen einer postnatalen Depression und einer Erschöpfungsdepression nach der Geburt. Maria Hofecker, Psychiaterin.
Ja, das ist auch wieder mal so eine Definitionsfrage. Aber häufig versteht man unter Erschöpfungsdepression einen Zustand, der weniger stark ausprägt ist und vor allem darauf zurückzuführen ist, dass eine Mutter vielleicht ein sehr schwieriges Kind zum Betreuen hat, ein Kind, das sich nur sehr schwer lässt beruhigen, zum Beispiel, das häufig schreit, oder eine Mutter, die sehr viele finanzielle und andere soziale Probleme hat und dadurch in eine Situation kommt, wo sie auch durch die äußeren Faktoren wirklich sehr überfordert ist und schließlich mit Depression reagiert. Das würde man üblicherweise unter einer Erschöpfungsdepression verstehen.
Danke, Maria Hofecker. Gibt es noch weitere Fragen?
Es gibt noch ganz, ganz viel. Roland Lanica schreibt, dass ihr Sohn 4,5 Monate alt ist. Seine Frau ist gut mit Kurs auf die Geburt vorbereitet worden. Aber jetzt hat seine Frau Probleme mit der Vergangenheit, die sie in der Familie und in der Beziehung jetzt auch sucht. Er ist kurz vor dem Ausziehen. Es hilft auch nicht, wenn die Familie helfen kann. Und er fragt, was kann ich machen, damit meine Frau in die psychiatrische Klinik geht? Sie wehrt sich und will nicht gehen.
Jawohl, Maria Hofecker.
Also an erster Stelle würde ich vorschlagen, dass man schaut, dass seine Frau wirklich einmal ein Gespräch hat mit jemandem, der psychologisch, psychiatrisch ausgebildet ist und dann mit ihr die Schwierigkeiten, die sie plötzlich sieht, kann ansprechen und durchdiskutieren. Es ist nicht immer der erste Schritt, dass man gerade in eine psychiatrische Klinik geht. Das wäre der letzte Schritt. Und es ist einfach auch wichtig, dass der Partner versucht, seine Frau zu motivieren, da gemeinsam Lösungen zu finden. Ausziehen in der Situation ist ganz sicher nicht gut, aber es kann immer wieder zu solchen Situationen kommen, weil man sieht, dass die Mütter sehr oft die Hilfe vom Partner zurückwiesen.
Was man dazu auch muss sagen, ist, das Schlechteste, was man machen kann während dieser Krankheit, sind Veränderungen. Also eben zügeln, der Mann zieht aus, man zieht selber aus, das ist meistens tut das Symptom verstärken. Auch wenn man im Moment das Gefühl hat, der ist mir eine Belastung. vielleicht hat die Frau das Gefühl, er ist mir Belastung oder er macht zu viel Druck, weil er effektiv zu viel Druck macht. Alois Kofler hat das ja vorher schön beschrieben. Er hat nicht können verstehen, warum seine Frau das herzige Kind nicht gerne haben konnte. Und das ist es eben auch. Man darf an die Männer gar nicht den Anspruch haben, dass sie es verstehen. Sie können es nicht verstehen. Ehemals Betroffene hat mir einmal gesagt, und den Satz finde ich eigentlich schön, du kannst nicht von deinem Mann erwarten, dass er es versteht. Aber du kannst hoffen, dass er es mit dir zusammen durchsteht. Und ich denke, das müssen die Männer auch probieren. Nicht schon Lösungen bringen. Männer haben ja so eine Tendenz, immer gerade jedes Problem zu lösen und für alles immer gerade etwas parat zu haben. Und das geht einfach nicht. Es braucht einfach Zeit. Wir haben auf unserer Website eine ganze Liste von Sachen, die man soll sagen und Sachen, die man bitte ja nicht soll sagen. Er soll sich doch die vielleicht auch mal anschauen. Vielleicht helfen ihm die, weil Kommunikation ist ja auch gestört durch das Krankheitsbild. Das wird ganz schwierig. Also ich wünsche ihm viel Kraft und er soll sich sonst auch beraten lassen von einer Fachperson. Wenn seine Frau nicht geht, dann lehrt er wenigstens, wie er mit einer Depressiven muss reden.
Alois Kofler, so von Mann zu Mann, was würden Sie ihm raten?
Ich würde mal ins Hirn einschalten und schauen, was das Beste ist für die Frau. Also ich habe jetzt einfach mich erkundigt, bevor ich die Frau ein Sideurlauben habe. Da habe ich auf Folter normalerweise angerufen im Spital. Die Psychiaterin war dort am Telefon. Weil gute Bekannte haben mir gesagt, ich müsse mit Gewalt dort rauf tun, weil, ob sie will oder nicht. Und die hat mir gesagt, schauen Sie, machen Sie das Beste daraus. Gewalt ist sowieso nie das Richtige. Und dann habe ich gefragt, ob sie Südtirol gut sei. Hat sie gefunden, es sei das Beste. Wenn sie geht, dann ist es das Beste. Also ich habe einfach der Frau nachgegeben. Ich habe einfach geschaut, dass sie einen ordentlichen Platz hat, wo ich das Gefühl hatte, da ist sie jetzt allein, da kann sie ruhig sein. Also, das ist einfach schwierig. Sie sagt sowieso immer, nein, das wird die jetzt nicht machen, oder das ist so. Ja, die Frau ist einfach in der Beziehung ganz schwer zu verstehen. Also, ich kann nicht grosse Rede geben, weil es ist einfach, man muss selber schauen, was ist jetzt das Beste.
Aber auch, sagen Sie, eigentlich an die Fachperson geraten oder gelangen, ja, und sich selber mal informieren.
Also ich bin auch in der Lohnung gerade zum Arzt gegangen und dann gesagt, ob er bereit ist oder halt, ob er kann helfen, wenn irgendwas ist. Und er hat gesagt, ja, das machen wir schon, aber eigentlich müssen Sie stationär behandelt werden. Hat er auch nicht gesagt.
Haben Sie etwas noch sagen dazu, Nico Koffer?
Nein, ich würde einfach das unterstützen, was mein Mann gesagt hat. Eben, man ist in so einer Situation, wie jetzt vielleicht die Frau ist, die will gar nicht mehr reden und sie zieht sich zurück. Und ich kann da noch von mir reden. Ich habe einfach zugemacht und ich wollte nicht mehr reden und nichts mehr sehen. Und eben alle Vorschläge, die kommen, sagt man sowieso, nein, will ich nicht, nein, will ich nicht, nein, will ich nicht. Es kommt einfach nichts mehr an einen Mann. Und man braucht dann wirklich, also ich bin froh gewesen, dass mein Mann dann die Initiative ergriffen hat und gesagt hat, so, und jetzt gehst du dorthin, oder? Jetzt tun wir dich dort runter, dort schauen wir, wie das wirkt, nach einem Step-by-Step, dann kommst du zurück, dann nehmen wir das in Angriff.
Also schon eine Art Führungsrolle übernimmt, ja, aber
es braucht
aber nicht
jemanden,
Zwang,
oder wie, nein, funktioniert es denn? Eben, das ist das Schlimmste, zwingen. Zwingen ist einfach das Schlimmste, was man machen kann. Es muss dann bei einem ankommen und man muss bereit sein für das. Und ich meine, ich kann mich dann auch nicht einfach gehen lassen und denken, ja, ich bin jetzt krank und es interessiert mich nicht. Und ich habe selber auch müssen kämpfen und ich habe manchmal halt einen Tritt in den Hinter gebraucht. Und dann ist es aber wieder ein Stückchen vorwärts gekommen. Aber das Schlimmste ist eben, wenn man einem zwingt. Es darf nichts in Zwangbasis passieren. Es muss einfach anders, man muss anders überbringen. Also die Personen, die einen begleiten, die müssen einem führen, aber nicht zwingen.
Eine Gratwanderung?
So ungefähr.
Gut, wir wünschen ihm ganz viel Glück. Es gibt noch mehr Fragen, Janine Gägeli.
Ja, Frau Sauter übrigens, sie will aufmerksam machen, dass es in der Psychiatrischen Universitätsklinik seit 10 Jahren eine Mutter-Kind-Abteilung gibt und sie ähnlich arbeiten wie jetzt Affolter am Albis. Jetzt aber noch zu 2 Fragen oder mehreren Fragen. Frau Hurni und eine weitere Hörerin, die fragen, ob es so möglich ist, dass Männer an Depressionen nach der Geburt erkranken. Bei der Frau Hurni, sei das der Fall, ihr Mann hat jetzt Depression nach der Geburt?
Maria Hofecker, Psychiaterin, können auch Männer Depression machen nach der Geburt vom Kind?
Ja, selbstverständlich. Und die Männer sind da sicherlich in einer noch schlechteren Situation. Das wird sehr selten vom Umfeld bemerkt. Was ich ganz häufig erlebe, ist, dass Männer dann, wenn es der Frau wieder besser geht, selber ähnliche Symptome entwickeln und dass dann vielleicht gar niemand schaut oder dass man dann auch nicht, obwohl man das ja eigentlich sollte wissen, die nötige fachliche Unterstützung sucht. Aber das ist sicherlich auch ein Problem, wo man muss anschauen. Und auf das, was die Frau Sutter, eine Frau Sutter erwähnt hat, will ich auch gern hinweisen. In Basel haben wir seit 10 Jahren eine Mutter-Kind-Abteilung im Unispital auf der psychiatrischen Poliklinik, das heißt auf der Krisenintervention, also nicht in einer psychiatrischen Klinik im eigentlichen Sinn, sondern in der Uniklinik. Und da können Mütter aufgenommen werden, relativ unkompliziert, aber wie gesagt, auch mit den Beschränkungen, Einschränkungen, die heute schon mehrfach genannt worden sind, dass es oft mehr Nachfrage gibt, als Möglichkeiten vorhanden sind und dass man natürlich auch immer individuell sehr genau muss schauen, was braucht die einzelne Frau und wie muss dann der Aufenthalt aussehen für sie.
Vielen Dank. Es gibt noch eine Frage von
einer Leserin und sie fragt, ob es möglich ist, dass man nach 15 Monaten nach der Geburt die Krankheit noch bekommen kann. Sie schreibt von schlaflos, erschöpft und so weiter.
Also die Runde nickt einstimmig. Ich gehe noch einmal zur Psychiaterin Maria Hofecker.
Ja, selbstverständlich. Es gibt ganz viele Frauen, die eisern durchhalten. Aber irgendwann können sie nicht mehr. Und dann zeigt sich das typische Krankheitsbild und 15 Monate nach der Geburt, das würde man jetzt nicht mehr im eigentlichen Sinn postpartal nennen, aber es kann durchaus immer noch sehr stark mit der Tatsache zu tun haben, dass man ein Baby zum Betreuen hat, in dem Fall schon ein einjähriges Kind, aber dass man mit der ganzen Situation noch nicht wirklich zurechtkommt und wirklich sehr erschöpft ist. Unbedingt Hilfe suchen.
Vielen Dank für Ihre Mails. Wir haben schon ganz Haufen Fragen beantwortet. Ich mache in 5 Minuten noch einmal für 5 Minuten das Telefon auf, falls noch Fragen sind. 0848 440 222. Telefonnummer zum uns jetzt in den nächsten 5 Minuten anrufen. 0848 440 222. Ich werde unterdessen noch ganz kurz einen Punkt anschneiden. Wie ist es eigentlich mit Migrantinnen in der Schweiz? Ausländerinnen, Frauen, die vielleicht die Sprache nicht können, die aus einem anderen Kulturkreis kommen. Wie ist die Situation dort? Sibyl Kloser vom Verein Postnatale Depression. Weiss man da etwas darüber?
Ja, also ich meine, wenn man die Risikofaktoren anschaut von der Krankheit, dann ist es eigentlich selbstredend, dass Migrantinnen natürlich, sagen wir, noch überdurchschnittlich gefördert sind. Also sie haben einerseits mal häufig das Problem von der sozialen Isolation. Gerade die Migrantinnen, die, sagen wir, aus wohlhabenderen Ländern kommen, die nicht der ganze Clan mitreist, die selber hätten eigentlich eher einen Vorteil und einen Risikofaktor weniger. Die Frau, die vielleicht ein Mann, der arbeitet bei der, was weiß ich, bei irgendeiner Bank in Zürich, kommt, super im Quartier, sie ist neu, kennt aber keinen Mensch, ist der Sprache nicht mächtig, kommt das Kind über, ja und dann? Was macht sie denn? Sie kann sich keine Informationen holen, sie kann sich nicht austauschen. Das ist eine ganz schwierige Situation. Und dazu fehlt ihr ein soziales Netz. Also das, was es früher halt auch gegeben hat, noch viel mehr, auch, wo auch bei uns häufig fehlt, so also die 2- und 3-Generationen-Familien, wo eine Grossmutter oder eine Tante rum war, wo die Frau im Wochenbett betreut hat, über das haben wir heute Abend fast gar nicht geredet, dass es so das Aufgehobensein und so das daran geführt werden als Kind, dass man eben nicht Tag nach 4 Tagen aus dem Spital heim und dann muss man es einfach können, ob man es dann kann oder nicht und ob man sich getraut. Früher hat man die Heim geboren, es war jemand rum, die Frau hat wirklich noch ein Wochenbett gehabt, das heisst, sie hat 6 Wochen Ruhe gehabt, es ist ihr ein Kind gebracht worden, es ist ihr gekocht worden, sie hat nicht gerade sofort alles selber müssen machen. Also Migrantinnen sind dort natürlich noch viel mehr gefördert.
Frau Gano schnell, die in Candido als Mütterberaterin, kommen Sie in verschiedene Haushalte, kommen Sie in diese Haushalte auch?
Zum Teil, nicht immer. Es ist dort auch unterschiedlich. Wir kommen auch nicht ganz alle Migrantinnen her. Ich möchte noch anfügen bei dem Ganzen, dass ich auch sehe, dass sie für mehr gefährdet sind, auch durch ihre Geschichte, die sie zum Teil mitbringen, sei es aus Krisengebiet, sei es aus Kriegsgebiet, dass sie einfach schon ganz, ganz einen grossen Rucksack mitbringen, wenn sie in die Schweiz kommen. Wenn sie ein Kind überkommen, wird hier alles etwas anders gemacht als daheim. Sie können die Sprache nicht. Wir haben zum Teil Möglichkeiten, mit Kulturvermittlerinnen zu arbeiten oder Übersetzerinnen, wo wir die Frauen begleiten können. Ist aber noch nicht überall so. Und ich glaube, die Dunkelziffer bei denen ist viel, viel grösser.
Vielen Dank, Irene Candido. Wir machen das Telefon auf. Am Draht ist Janine Geigeli.
Frau Meier, sollte ich dran sein? Frau
ja,
Meier.
Genau.
Guten Abend, Frau Meier.
Mich nimmt es Wunder, was der Unterschied ist zwischen einem Babyblues und einer postpartalen Depression. Und zwar von wann an, dass man eigentlich dann nicht mehr von Babyblues redet, sondern eben von postnataler Depression.
Ist eine Frage von der Zeit auch, oder? Haben wir schon mal ein bisschen Jahre?
Ja, genau. Ich habe nicht die ganze Sendung mitgehört, ich habe ja vorher zugeschaltet. Also ist es nach 2 bis 3 Wochen, ist es das?
Nein, man kann es nicht so sagen. Man tut es generell so definieren, dass man sagt, wenn eine Frau mindestens 2 Wochen lang mehr oder weniger durchgehend unter depressiven Gedanken, psychischer Verstimmung, Gereiztheit und starken Ängsten leidet, dann muss man ganz sicherlich von einem depressiven Zustand reden.
Und das wäre beim Spital ist, Entschuldigung, wenn das nur im Spital ist, also nur gerade in der Zeit, wo man im Spital ist und nachher nicht mehr.
Ja, wenn es nachher nicht mehr ist, dann ist es sicher keine Depression in diesem Sinne.
Okay, ja.
Also einfach gesagt kann man auch sagen, der Babyblues kommt selber und geht selber. Und ja, die postnatale Depression, die kommt leider auch selber, aber die geht meistens nicht wieder von alleine, da braucht es flankierende Massnahmen.
Okay, danke vielmals.
Danke Ihnen, schönen Frau Meier.
Danke.
Und am Trott ist jetzt Frau Schneider. Guten Abend, Frau Schneider.
Guten Abend. Ich habe letzte Woche jene von der Gratis-Zeitungen gelesen, dass im Kanton Zürich Mütterberatung soll gestrichen werden. Aber ich weiss nicht, ist es in der Stadt oder irgendeiner einer Gemeinde aus Sparmassnahmen. Und dann haben sie mich jetzt Wunder vom Verein von der Mütterberatung, was sie uns Hörerinnen kann sagen, was wir überhaupt können machen. Weil das, ich finde das ganz etwas Schreckliches. Wenn Mütterberatungen gestrichen werden und so junge Frauen, vor allem auch aus der niedrigen Schicht, nie nachher mehr können.
Irene Candido, Präsidentin von der Mütterberatung.
Sitzt hier mit einem fragenden Gesicht. Also für mich ist die Tatsache neu. Ich kenne die nicht. Eigentlich haben alle Kantone den Auftrag, das sicherzustellen. Und das ist im Kanton Zürich nicht anders. Da ist es eigentlich sehr gut organisiert. Das ist für mich absolut neu und wäre sehr schockierend. Also da würden wir vom Verband aus sicher intervenieren. Das könnte man nicht so losstehen. Und würden sicher auch schauen, wie wir die Bevölkerung einbinden können.
Ja, sehr gut. Danke,
danke vielmals. Einen
guten Abend.
Merci. Ihnen auch, merci. Schweizer Radio DRS 1, der Doppelpunkt zum Thema postnatale Depression mit ganz vielen Hörer- und Hörerinnenfragen. Ich möchte Sie in der grossen Runde jetzt vielleicht noch bitten, wenn Sie an Ihre Berufssparte denken, Hebamme, Gynäkologin, Psychiaterin, Mütterberatung etc., Sie vielleicht auch selber als Betroffene, das Ehepaar Kofler, was wäre das, wenn Sie jetzt so an Prävention denken, was Sie Ihrer Berufssparte wünschten, was noch gemacht würde? Was wären die Sachen, die es noch bräuchte? Zu wem gehe ich zuerst? Zu der Tiziana Sutter, Hebamme und Dozentin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Wir als Hebammen haben häufig Kontakt zu Frauen in der Schwangerschaft, bei der Geburt, im Wochenbett. Dort wäre Information gefragt und dann auch die Information, dass man bis zum 10. Wochenbettstag eine Hebamme daheim haben kann, die finanziert wird. Das dünkt mich vor allem für Migrantinnen ganz wichtig. Die haben häufig Angst, dass wir die nicht zahlt. Und dass man dort auch diesen Frauen, die heimgehen, am 5. Tag sagt, nimm bis zum 10. Tag eine Hebamme. Es wird dir finanziert, du hast das Recht darauf. Und das wäre so die erste Stelle, die auch würde bemerken, wenn etwas ist und dann das Netz könnte spannen.
Und für die Hebamme selber?
Die Hebammen sind interessiert, informieren sich, aber ich denke, es braucht auch noch mehr Schulungen auf dem Gebiet.
Vielen Dank, Tiziana Sutter. Franziska Maurer, Gynäkologin und Präsidentin von der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie.
Ja, für die Gynäkologen gilt praktisch das Gleiche. Ich möchte vor allem die Frauen motivieren, dass, wenn sie spüren, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie dann Hilfe holen. Weil ich glaube, das ist, dass wir die Tabu, ich habe es schon mal gesagt, dass wir das Tabu aufheben, dass die Frauen wissen, wo sie hergehen.
Danke vielmals. Maria Hofecker, Psychiaterin.
Man könnte natürlich eine grosse Wunschliste machen, aber was mir am wichtigsten schien, ist, dass es wirklich mehr aufsuchende, daheim betreuende Möglichkeiten gibt und dass die finanziert werden und zwar unkompliziert.
Von wem?
Ja, von allen möglichen Kostenträgern, die sich verantwortlich dafür fühlen, dass unsere Mütter ihre Kinder auf eine gute Art großziehen können. Und das fängt sehr früh an.
Danke, Maria Hofecker. Ich gehe zu der Sibyl Kloser, Präsidentin vom Verein Postnatal.
Genau, ich weiss, ich sollte, aber ich kann mich nicht ganz so kurz fassen, hat aber auch damit zu tun, dass unser Verein natürlich Brücke ist zwischen Fachleuten und Betroffenen. Darum möchte ich zu beiden Seiten schnell etwas sagen. Für mich ist ganz wichtig, dass die Krankheit endlich anerkannt und erkannt wird. Weil ich glaube, dass die Dunkelziffer von der Frau, die nicht behandelt wird, extrem hoch ist. Die sind trotzdem krank, auch wenn sie nicht erfasst werden oder wenn es wirklich Gynäkologen gibt, habe ich selber schon gehört, die sagen, jetzt habe ich 3'500 Kinder auf die Welt gebracht. Also bei mir ist noch nie eine krank geworden. Das ist einfach völlig unmöglich. Und der Arzt ist offenbar einfach ein bisschen ignorant. Ich finde es ganz wichtig, man muss einfach wissen, wenn die Krankheit nicht behandelt ist, sind die Langzeitfolgen enorm. Mutter-Kind-Beziehung ist möglicherweise das Leben lang gestört. Und Kind, das weiss man aus Studien aus England, haben kognitive Entwicklungsstörungen und später häufig Verhaltensauffälligkeiten. Darum sage ich, was ich mir wünsche von der Fachleute-Seite ist, mehr Information und da spreche ich vor allem die Ärzte, weil ich glaube wirklich, dass die Mütterberaterinnen und die Hebammen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Mehr Information durch die Ärzte. Sie sollen bitte fragen, nicht wie der Herr vorher geschrieben hat, ja, nicht anfragen, sonst macht man es schlimm. Das ist eben nicht so, wenn man darüber redet, das hilft. Und Information beim Austritt aus dem Spital und 6 Wochen nach der Geburt bei dem Untersuch, wo eigentlich mehr oder weniger alle Frauen mitmachen. Auf betroffener Seite oder sagen wir jetzt mal Gesellschaftsseite wünsche ich mir mehr Verständnis und weniger Druck für die Mütter. Mütter sollen darüber reden, dass es zwischendurch wirklich die mega, mega doofen Tage gibt. Und vielleicht, dass wir die Mütter auch versuchen, sich selber ein bisschen mehr zu spüren und eben wirklich sich zu melden, wenn es nicht gut geht. Darum, für mich Prävention ganz klar wichtig. Noch viel wichtiger ist erkennen und behandeln.
Danke, Sibyl Kloser, Ihren Kandidat, Mütterberaterin.
Als Mütterberaterin und vor allem auch als Präsidentin vom Verband würde ich mir wünschen, dass wir die nötigen Ressourcen bekommen, in der ganzen Schweiz, für unsere Arbeit so zu machen, wie das nötig wäre. Und einfach als Mutter und Privatfrau würde ich mir wünschen, ein realistisches Bild von der Mutterschaft.
Also nicht zu meinen,
nicht rosa-rot und nur schön, sondern dass man das irgendwo, gerade in der Werbung oder auch sonst überall, einfach ein bisschen realistischer würde darstellen.
Danke, Irene Candido. Und ich frage Sie beide, Seepaar, wo sich zu dem schweren Thema getraut hat, zu äußern, wo hergestanden ist und erzählt hat, auch noch Fragen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, vielleicht für andere oder auch für sich selber, wenn es um das Thema postnatale Depression geht, Alois und Nicole Koffler? Alois Koffler.
Ich glaube, in erster Linie müsste die Familie wirklich gut zusammenhalten. Das ist die grösste Hilfe für die Frau, wenn so etwas ist. Und dann halt schon für die Mütterberatung, da soll sehr viel kommen. Also bei uns war die Mütterberatung einmal gewesen, oder zweimal, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich finde, mir die Beratung wird halt sehr wichtig.
Nicole Koffler?
Also ich kann mich dem von der Frau Kloser einfach nur anschliessen. Und für mich ist einfach wichtig, darüber reden, dass viele Mamis untereinander einfach reden miteinander, wie es ihnen geht. Und wenn es ihnen nicht gut geht, dass man das eben kann sagen kann. Und dass sie sich nicht schämen müssen. Wenn sie mal finden, ich habe einen Scheißtag, dass man einfach über alles reden kann. Nicht, dass man meint, wenn man ein Baby hat, muss man nur happy sein, sondern das ist eben nicht so. Es gibt auch schlechte Tage und schlechte Wochen.
Und jetzt geht es aber heizen, der Joy, und jetzt sind wir happy,
wird,
oder?
Ja, auf jeden Fall. Und die wird hoffentlich jetzt schlafen.
Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier ins Doppelpunkt Forum sind, reden über das Thema postnatale Depression. Danke vielmals.
Doppelpunkt Forum.
Forum heute unter der Leitung von Karin Frey mitgemacht haben Maria Hofecke, Psychiaterin, Franziska Mauer, Gynäkologin, Präsidentin von der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie, Nicole und Alois Kofler aus Baden, Sibyl Kloser, Verein Postnatale Depression, Tiziana Sutter, Pflegefachfrau und Hebamme, Dozentin an der ZHAW und Irene Gandido, Mutterberaterin.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.